Simon, es ist wunderbar, wir sitzen endlich zusammen und zwar in Köln.
Es ist unfassbar. Wir sind einfach im Westen. Also wenn wir sonst zusammensitzen, ist es ja, okay, in Berlin und Berlin ist ja immer noch zweigeteilt, aber jetzt sind wir so richtig einfach im Westen, wie zwei richtige Wessi-Schweine, die wir im Herzen ja auch sind.
Das lässt jetzt einfach mal so stehen, aber es ist auf jeden Fall nicht weit von mir. Also Köln, Montabaur sind wirklich, ja. Ist ein Katzensprung.
Es ist ein Katzensprung, passend zu deiner Hose, die kein Katzenmuster trägt, sondern ein Kuhmuster. In dem Sinne ist es auch ein Kuhsprung, den du hierher gemacht hast. Und das freut mich so, weil wir sitzen einfach uns gegenüber und wir können uns anschauen, während wir reden. Und ich bin richtig hyped, weil es wird eine richtig coole Folge.
Ich glaube auch.
Wir haben zwei richtig coole Themen. Ich bin richtig hyped und ich freue mich so darauf, was du mir gleich erzählen wirst.
Ich fange auch an, würde ich sagen, oder?
Ja. Einfach, wirklich, wir gehen einfach komplett rein in die Masse. Ich habe mir ein paar andere Themen überlegt, die ich heute abhandeln könnte. Unter anderem zum Beispiel irgendwie 1. Mai, Demo und dass die Linkspartei da wieder ziemlich reingeschissen hat anscheinend, indem sie Ikimel gebucht hat, die irgendwie ein paar Meter von der Demo-Route, von der revolutionären 1. Mai-Demo aufgetreten ist und dadurch den kompletten Demozug eigentlich blockiert hat. Und dass Elif Eralp, also der Bürgermeisterkandidatin von der Linkspartei, für die kommende Berlin-Wahl eben ziemlich auf die Füße fallen könnte, weil sie dadurch halt quasi linke Basisgruppen und Orgas massiv verprellt hat für einen fucking Auftritt von Ikimel, wo ich sagen muss, okay, ja, popkulturelle Crossovers sind irgendwie wichtig, aber vielleicht nicht, um am 1. Mai
genau
die revolutionäre Demo zu verhindern.
Ja.
Aber gut, aber ich dachte mir, ich hau einfach nochmal anderweitig auf die Kacke, deshalb sei gespannt auf mein Thema, aber erstmal bin ich gespannt auf dein Thema.
Ja, mein Thema kam zustande, weil eine Userin, ich glaube es war sie, ich glaube schon, mir geschrieben hat, dass ich doch bitte mal eine Podcast-Folge mir anhören soll.
Okay.
Eines Podcasts, den ich bis dato noch nie gehört habe. Mhm. Dieser Podcast heißt Boygroup.
Mhm. Okay.
Diesen Podcast, kannst du den vorher?
Ja, ich kannte den.
Der wird nämlich gemacht von Sadas Munshu und Bent-Erik Scholz.
Ich möchte da direkt dazu sagen, ich bin mit Bent-Erik Scholz gut befreundet.
Das wusste ich nicht.
Daher kenne ich den Podcast. Ich höre ihn nicht aktiv, aber ich mag Bent sehr gerne.
Mhm.
Und genau, deshalb bin ich jetzt gespannt, was du zu sagen hast.
Also, es wird eine kritische Besprechung einer Podcast-Folge sein, obwohl es tatsächlich weniger um Bent-Erik Scholz geht.
Ja.
Also so viel sei zum Wohl eurer Freundschaft gesagt.
Ja.
Tatsächlich aber relativ viel über Sadas Munshu, der auch den Hauptteil des Bullshits verzapft, der da verzapft wird.
Das macht das tatsächlich einfacher, weil Bent-Erik weiß, dass ich nicht der größte Fan von Sadas Munshu bin und ich habe... Ja, das weiß er und das habe ich ihm auch schon das ein oder andere Mal gesagt. Von daher würde ich sagen...
Also ich bin ja sowieso, ich finde, da muss man auch deutlich nochmal trennen.
Ja.
Also ich mag Sadas Munshu politisch auch nicht, Bent-Erik Scholz, ich habe diese eine Folge gehört, da fand ich ihn im Vergleich erstaunlich okay.
Ja.
Das sind Meinungen, die sie in der Öffentlichkeit vertreten. Ich finde gerade Freundschaften sind auch nochmal Orte, an denen echt viele auch an politischen Konfrontationen und aber auch Veränderungen entstehen können.
Ja.
Also ich bin überhaupt gar kein Fan davon zu sagen, wenn mir meine Friends politisch nicht passen, kicke ich die alle. Ich also verstehe natürlich, ab einem gewissen Punkt ist einfach auch eine Differenz so stark, dass das eine Freundschaft nicht mehr tragen kann. Aber Freundschaften können sehr viele Differenzen tragen.
Mhm.
Aber ich finde, sie müssen auch angesprochen werden.
Ja.
Und dann ist eigentlich die Freundschaft ein wunderbarer Ort, um diese Differenzen auch auszuhandeln. Was normalerweise in der Öffentlichkeit, im Internet viel schwieriger ist, weil die Fronten viel verhärteter sind. Also es ist unter den Augen der Öffentlichkeit, und das ist ja auf Bühnen, in Videos, in Podcasts, in Kommentarspalten, ist das ja einfach eine Öffentlichkeit, viel schwieriger und kostet viel mehr Überwindung zu sagen, oh krass, habe ich einen Fehler gemacht. Und da gehe ich zurück. In Freundschaften kann man diese Momente der Unsicherheiten, der Schwäche auf eine ganz andere Weise zulassen und es einfach in Zukunft anders machen, besser machen, vielleicht anders über Dinge nachdenken.
Zumindest in guten Freundschaften.
In guten Freundschaften, ja. Deswegen, wenn ich jetzt hier Positionen kritisiere, dann ist mir das tatsächlich egal, ob ihr befreundet seid oder nicht, weil praktisch die Konflikte, die daraus entstehen können, müsst ihr dann aushandeln.
Mhm.
Und das ist ja auch Teil dieser Freundschaft. Also ich finde es dann albern, irgendwie wegen, sag ich mal, Ansichten, die ich nicht teile, dann irgendwie von dir zu fordern, dass du diese Freundschaft irgendwie widerrufen müsst oder so.
Nee, Quatsch, weißt du? Auf gar keinen Fall. Und ich meine, es ist ja auch so, dass ich nicht haftbar gemacht werden möchte für Sachen, die mein Podcast-Partner sagt. Also du bist ja zum Beispiel, du bist eine eigenständige Person mit eigenständigen Meinungen. Ich teile die allermeisten dieser Meinungen. Aber wenn du irgendwas sagst und jemand anderes echauffiert sich darüber, dann echauffiert diese Person sich über dich und über deine Meinungen.
Ja.
Und ne, und so gilt auch deine Kritik an Serdar Mundschuh. Serdar Mundschuh.
Ja.
Und wenn er Sachen sagt, die halt hanebüchen und dämlich und vollidiotisch sind, und da habe ich auch noch ein paar Beispiele mitgebracht, dann sagt ja nicht Bent-Erik Scholz diese Sachen.
Ja, so, aber jetzt, da wir jetzt schon bei Serdar Mundschuh sind, ja, vielleicht auch kurz einfach zur Person. Also
zu ihm.
Er ist halt Comedian, macht seit, oh Gott, Jahrzehnten Bühnenshows, also mittlerweile glaube ich schon locker 3 Jahrzehnte. Mhm. Der wurde mal sehr bekannt damit, dass er als Türkisch-Deutscher eine Lesung gemacht hat von Mein Kampf und ist dann auch wirklich irgendwie echt durch tiefste Nazi-Gebiete gefahren und hat diese Lesungen veranstaltet, und da gab es auch wirklich krasse Konfrontationen, und ich fand's auch eine starke Aktion. Also kann man auf jeden Fall satirisch so machen und einfach diese Lesungen so veranstalten und diese ganze Grausamkeit dieses Buches dann auch entsprechend dann hinbringen. Und wenn man dann auch halt nicht nur für die eigenen Leute liest, sondern dann wirklich auch richtige Faschos vorbeikommen und so, das ist schon krass. Also da, finde ich, hat er erstmal Respekt verdient.
Ja.
Er hat sich aber in den letzten Jahren als ein politischer Kommentator hervorgetan, dem ich sowohl inhaltlich als auch formal widerspreche. Serdar Mundschuhs Comedy zeichnet sich durch gezielte Provokationen und Grenzüberschreitungen aus. Also Beleidigungen spielen eine sehr, sehr große Rolle. Auch Beleidigungen gegen alle Minderheiten auch. Also er hat mal irgendwann so sinngemäß gesagt, na, wenn gegen alle Minderheiten geschossen wird, dann wird hier auch niemand benachteiligt, was Diskriminierung angeht. Mhm. Also immer schön,
so einfach kann's gehen.
Immer schön mit dem Hammer auf alle Köpfe hauen. Wie gesagt, kann man teilen oder nicht. Aber mir geht es auch gar nicht so sehr darum, ob dieser Comedy-Ansatz einer ist, den ich jetzt lustig finde oder nicht, weil es wirklich nicht um Serdar Mundschuhs Humor geht, sondern die Art und Weise, wie er politisch kommentiert. Und da zeigt sich für mich einfach in diesen Beleidigungen und diesen Herabwürdigungen, die er dann auch vollzieht, erstens wenig Witz. Also das wirkt oft einfach nur verbittert und es geht nicht so richtig um eine Pointe. Und wenn halt eine Beleidigung ein Selbstzweck wird oder einfach nur Ausdruck von einer wahnsinnig schlechten Laune, dann, ja, weiß ich nicht, also ich kann es nicht gebrauchen. Aber es fehlt auch einfach eine innerliche Auseinandersetzung. Mhm. Und das wurde insbesondere deutlich bei der Folge Frauen bleibt den Männern fern. Und da diskutierten die beiden über ein ZDF-Interview, oder das war Anlass dieser Podcast-Folge, das am 20. April ausgestrahlt worden ist. Und zwar hat dort Dunja Hayali eben den Vorsitzenden vom Bund der deutschen Kriminalbeamten befragt. Und es ging um die aktuellen Kriminalstatistiken, wo man halt sagen kann, ja, Gewaltzahlen sind irgendwie gesunken, in bestimmten Bereichen aber auch nicht. Und dann wurde das irgendwie genauer seziert. Und insbesondere Messerangriffe und Vergewaltigungen wurden detaillierter besprochen. Also bei Messerangriffen hast du halt um den Faktor 4 höhere nicht-deutsche Tatverdächtige. Und dann wurde er befragt, woran das liegt. Und sagte halt dieser Vorsitzende vom Bund der deutschen Kriminalbeamten, erst einer Fluchterfahrung, die gemacht haben, also traumatische Erlebnisse. Es hat mit Armut zu tun und auch mit dem Gefühl, sich bei einer wachsenden Gewalt in den entsprechenden Milieus behaupten zu müssen. Also dass dann auch gerade jüngere Männer öfter auch Messer bei sich tragen. Was ja auch in ganz vielen Bereichen erstmal in dieser Antwort Hebel aufmacht, die man politisch setzen kann, um diesen Anstieg von Messergewalt zu bekämpfen. Ja, indem man einfach sagt, wie können wir die psychologisch auffangen? Gerade Armut ist natürlich ein Faktor. Ich meine, natürlich haben die Leute mehr Messer als Knarren, weil eine Knarre teurer ist als ein Messer. Mhm. Also das ist ganz simple Tatsache. Ist natürlich jetzt nicht der Punkt, dass man Leute so wohlhabend machen soll, dass sie sich Knarren leisten können.
Oder Waffen einfach so billig.
Dass man, ja genau, das meine ich jetzt nicht damit. Aber gut, das war auch nicht der Punkt. Viel bedeutender ist dann die Frage nach Vergewaltigung, weil auf diese Antwort, die da gegeben wurde, die auch in sozialen Medien rundgegangen ist, gehen die beiden Podcaster auch dann ein. Der Beamte fokussiert dann den sozialen Nahraum und sagt, dort finden einfach statistisch gesehen die meisten Übergriffe statt. Und dann fragt Dunja Hayali, was raten Sie den Frauen? Und dann sagt er, und das ist das wörtliche Zitat, wenn man nach der statistischen Anzahl geht, besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen. so. Und dann gehen die beiden mit dieser Ausgangslage in die Diskussion. Serdar hat das offensichtlich deutlich mehr aufgeregt. Er hat das, glaube ich, auch so mitgebracht als Thema und sagt dann dazu Folgendes als erstes Argument dagegen.
Aber da jetzt diese, wie das heutzutage üblich ist, Pauschalisierung einfach zum Maßstab irgendwelcher emotionalen Feldzüge gegen irgendwen auch immer zu machen, das ist meiner Meinung nach absolut unterkomplex und wird der eigentlich notwendigen Debatte nicht gerecht.
Also, Entschuldigung, das war noch nicht das Argument. Das war erstmal das Problem, was er daran sieht. Eine unnötige Pauschalisierung. Mhm. Und dieser Tatbestand der unnötigen Pauschalisierung, die Pauschalisierung besteht hier darin, von den Männern zu sprechen, ja. Dem wird er
wie dem, also, unnötige Pauschalisierung, mit der Serdar Somuncu in seiner gesamten Karriere nichts zu tun hat.
Nein, gar nichts.
Serdar Somuncu pauschalisiert. Noch nie. Pauschalisiert.
Noch nie.
Und das werde ich. Ich habe den Beweis mitgebracht.
Ich hab auch Beweise im Podcast. Das ist ja das Munsch, der sich wirklich über diese unerträgliche Pauschalisierung und Verallgemeinerung aufregt. Ja. Also wirklich,
damit
die differenziert das
nichts
am Hut.
Dafür hat. Stehe ich mit meinem Namen.
Und das Munsch mit seinem. Denn er sagt, und das ist das erste Argument.
Diese Pauschalisierung, wenn man sie weiterführen würde, könntest du ja auch auf andere Bereiche erweitern. Ne? Also am besten lässt du keinen Ausländer mehr in deine Wohnung. Das senkt die Gefahr, dass du überfallen wirst. Am besten gehst du gar nicht mehr durch die Stadt, weil das senkt die Gefahr, dass du angebettelt wirst.
So, das ist ja erstmal an sich ein Argument, was man machen kann, wo man echt aufpassen muss, wenn man so Statistiken halt liest, dass man halt wirklich in dieser Verallgemeinerung dann sagt, und jetzt, also Patsch, alle Ausländer raus, alle Obdachlose von der Straße fegen, mit Beziehungen, also keine Beziehungen mehr überhaupt führen mit Männern.
Alle Männer einsperren
oder so. Da haben wir natürlich ein Problem. Was bei diesen Beispielen aber ein großer Unterschied ist, dass in, oder andersrum, wenn man sein Argument erstmal ernst nimmt und sagt, okay, ja, das stimmt, in der Statistik, die man einfach so als Zahlen hinlegt, steckt auch bereits eine gewisse Herrschaftslogik drin. Also Ausländer sind, also haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, kriminell zu werden, dann sind da ganz viele Gründe drin, warum das der Fall ist, die aber von dieser Zahl gar nicht abgedeckt werden, sondern es ist einfach nur eine Zahl, die steht da, und wenn man dann einfach nur diese ganzen Ursachen ausblendet, einfach nur die Zahlen sieht, dann kann man auf diese Empfehlung kommen, jetzt müssen alle Ausländer raus. So. Und das muss man ernst nehmen. Das ist erstmal ein Argument, was wichtig ist. Also wir können nicht bei der Statistik stehen bleiben. Das stimmt. Aber was er in dem Beispiel auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt, ist, dass hier aus verschiedenen Positionen gesprochen wird. Also wenn bei den Männern gesagt wird, dass sie öfter sexuelle Gewalt verüben, dann haben die Männer in einer patriarchal geprägten Gesellschaft eine strukturelle Machtposition inne, aus der heraus sie diese Gewalt verüben. Das ist jetzt zum Beispiel bei der Frage nach Leuten, die betteln, oder nach Migranten, die straffällig werden, eine andere Sache. Also Leute werden ja nicht straffällig aus einer Machtposition heraus, außer sie wollen Steuern hinterziehen, sondern in der Regel, weil sie halt in vielerlei Hinsicht so wenig zu verlieren haben oder so wenig Aussichten haben auf ein Leben außerhalb der Kriminalität, dass sie straffällig werden. Das soll jetzt nicht alle Leute freisprechen, aber da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles über einen Kamm schert. So. Und Bent-Erik Scholz fügt jetzt erstmal auch als weitere Kritik an, also neben diesem Statistischen, was Serdar Somuncu gesagt hat.
Und ich finde auch schon die ganze Frage so ein bisschen eigenartig, wenn man sagt, was rät man Frauen? Denn ich finde, du musst ja potenziellen Opfern nicht raten, was sie zu tun haben, um sich vor Gewalt zu schützen, sondern du musst gucken, wie kannst du Gewalt verhindern, indem du an die potenziellen Täter rangehst. Also wenn du das weißt, was raten sie Frauen, hat das für mich auch sowas wie, ist das praktisch die Präventivform von im Nachhinein zu fragen, was die Person anhatte.
So, und mit dieser Ausgangslage bin ich in den Podcast gestartet und dachte, hey, das sind eigentlich interessante Punkte, darüber kann man reden. Also, wie interpretieren wir Statistiken, wie können wir jetzt eine Ursachenforschung betreiben auf Grundlage dieser Zahlen? Bent-Erik Scholz merkt ganz korrekt an, dass diese Frage, was raten Sie Frauen, eigentlich falsch gestellt ist. Ja. Nämlich nicht, was sollen die Frauen jetzt machen, sondern wie können wir die Täter dazu bringen, dass sie das nicht mehr tun? Und war eigentlich ganz, ganz freudig gestimmt und dachte, ja gut, gucken wir mal, was die so anzubieten haben. Aber
ich meine, also vielleicht ganz kurz, diese Aussage von dem Typen von dem Bund der, also was war der Typ?
Das war der Bund der deutschen Kriminalbeamten.
So, ja, genau, der bei Dunja Hayali das gesagt hatte. Ich meine, das war doch eigentlich komplett ersichtlich, dass das keine ernst gemeinte Aussage von ihm war. Also das war eine überspitzte Darstellung von, was sagen die Daten? Weil natürlich ist es kein ernst gemeinter Ratschlag zu sagen, ja, alle Frauen geht jetzt keine Beziehungen mehr mit Männern ein. Also es ist ja so offensichtlich eine Übertreibung von dem Problem, dass man eben sagt, es ist so ein virulentes Problem, dass man angesichts dieser Dimensionen quasi sich zu solchen, also offensichtlich als Übertreibung markierten Aussagen hinreißen lassen könnte.
Vor allem ist ja auch hier das Framing wichtig, wie er den Satz einleitet. Er sagt, wenn man nach der statistischen Anzahl geht.
Ja.
Also er sagt schon, es geht hier um Wahrscheinlichkeiten.
Ja.
Und er sagt nicht, geht nie wieder eine Beziehung mit einem Mann ein, sondern sagt, besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen. Also da sind schon einfach sprachlich gewisse Abschwächungen enthalten, wo man einfach sagen würde, okay, es muss verkürzt dargestellt werden, weil es ist ein ZDF-Interview.
Ja.
Es wird hier mehrfach gesagt, es geht hier nur um statistische Wahrscheinlichkeiten. Es wird jetzt nicht gesagt, ich rate allen Frauen, geht nie wieder Beziehungen mit Männern ein. Das hat er nicht gesagt und das würde er auch nicht sagen und das ist ja auch völlig klar. Könnte man alles machen, aber Sedasso Munch hat überhaupt kein Interesse daran, das was zu klären. Er möchte über etwas anderes reden.
Ich finde, mittlerweile ist es die Aufgabe kritischer Geister, nicht darauf zu achten, ob das Thema an sich eine Bedeutung hat. Das hat es zweifelsohne, sondern wie das Thema verpackt wird und in welchem Kontext es besprochen wird.
Ja, also er hat gar nichts, also inhaltlich erstmal jetzt so beizutragen, sondern erstmal nur, in welchem Kontext wird das besprochen. In welchem Kontext wird das besprochen? Es wird im ZDF besprochen. Von wem? Von Dunja Hayali.
Die Frage ist, soll man überhaupt noch Beziehung zu Männern haben? Transportiert diese ausgesprochene Männerfeindlichkeit nicht nur eben einer bestimmten Klientel von Frauen, die das sich gerade auf die Fahnen schreiben, weil sie sich für emanzipiert halten, sondern eben auch von Frauen, die mit Beziehung zu Männern gar nichts zu tun haben. Ja, also Dunja Hayali ist lesbisch und dass sie dazu rät, keine Beziehung mit einem Mann einzugehen, hat ein Geschmäckle, beziehungsweise dazu raten lässt, sie lässt ja diesen Typen stellvertretend für sich sprechen und grinst es dann weg, dass sie es eigentlich gut findet, dass er es sagt.
Das ist insane, oder?
Was habe ich da gerade gehört?
Also, Dunja Hayali hat als Lesbe nicht mitzureden, wenn es um männliche Gewalt geht.
So, das ist nämlich immer noch unsere Domäne hier.
Ja, erstens das. Also,
sag mal.
es wird noch viel schlimmer, keine Sorge.
Gott, so, also, vor allem auch so, dass sie das sagt. Nein, das sagt ihr Gast.
Ja,
und Moderatorin.
Dunja Hayali, so haben wir ja das im Mundschiff gehört, lässt den Vorsitzenden der kriminalpolizeilichen Beamten und so weiter für sie sprechen.
Richtig.
Das ist ein wilder Take.
Das ist eigentlich, ich finde, das grenzt an strukturellen Antisemitismus, nämlich dass Dunja Hayali quasi der Puppet Master
ist. Auf jeden Fall.
Die alle eigentlich auch im Prinzip Friedrich Merz und Donald Trump sowieso und den Typen vom Bund der Kriminalstatistik eigentlich kontrolliert.
Mhm.
Und sagt und dirigiert, was die sagen werden in ihren Interviews. Also spannend.
Ja, also da werden die Fronten klar gesteckt, als ob nicht auch Lesben, weil sie in der Regel Frauen sind, auch von brutaler Gewalt betroffen sind.
Ja.
Also nein, Dunja Hayali hat nichts mitzureden, weil sie hat ja eigentlich als Lesbe das persönliche Interesse, dass alle Frauen männerlos bleiben, damit sie die als Lesbe
verführen kann.
Weil ja alle heterosexuellen Frauen, die keine Lust mehr auf Männer haben,
lesbisch werden.
Alle lesbisch werden. Weil so funktioniert das mit sexuellen Orientierungen.
Richtig. Das ist reine Marktlogik.
Und jetzt könnte man denken,
sie will halt einfach mehr Auswahl haben.
Ja, natürlich. Richtig. Und jetzt könnte man ja denken, also übrigens für alle Leute, die Ironie nicht verstehen, wir sind hier im High-Irony-Modus, weil anders kann man das
anders
nicht ertragen.
Anders erträgt man das,
So, und hier geht es jetzt weiter, weil man könnte ja denken, hat Sedasso Munch schon was gegen Homos? Oder wie sieht das aus? Und dann hören wir Folgendes.
Die LGBTQ-Plus-Bewegung führt gerade einen aggressiven Feldzug zur Durchsetzung ihrer Interessen bei Leuten, die damit nichts zu tun haben wollen. Ausgesprochenerweise. Und das haben wir hier schon mal gesagt. Auch diese Überrepräsenz dieser Christopher Street Days, das hat nichts damit zu tun, dass ich das verbieten will oder es falsch finde, dass es das gibt.
Mhm.
Aber in der Art und Weise, wie es propagiert wird, ist es weit übers Ziel hinausgeschossen und sehr kontraproduktiv.
Was ist denn das Ziel?
Das Ziel war mal seinerzeit, für die Rechte unterdrückter Minderheiten zu kämpfen.
Ja, und ich muss ja sagen, ich finde es richtig toll, dass Sedasso Munch sich so sehr für uns Queers einsetzt.
Mhm. Und eure Ziele.
Und für unsere Ziele, dass er uns sogar sagen kann, was das für Ziele sind und wer wann auf welche Weise über sie hinausgeschossen wurde.
Ich finde aber auch wirklich, also jetzt, wo ich dich quasi schon mal als Repräsentant der LGBTQ+, hier in Köln. Warum, also warum schießt ihr so übers Ziel hinaus? Also warum verfolgt ihr so radikal und gewaltvoll eure Interessen? Also wirklich, man traut sich eigentlich ja nicht mehr vor die Tür vor lauter Christopher Street Days.
Ja, das ist also, krass. Ja. Also ja, die Homo-Propaganda ist eigentlich an jeder Ecke.
Ja.
Und dann hat er dazu aber auch nichts weiter zu sagen und kommt dann aber noch mit diesem, ja, jetzt ist es irgendwie in Mode, für die Rechte der Palästinenser einzutreten, obwohl die, und das ist so der Take, alle Queers ja scheiße finden. Ja. Also warum setzen sich Queers für Palästinenser ein, ja, wenn die irgendwie vom Dach schmeißen würden?
Das richtig. Das
typische Argument, was man kennt.
Von den vielen Hausdächern in Gaza.
Genau. Alle noch stehen.
Alle stehen noch.
Ist wunderschön. Ja. An dieser Stelle würde ich fast sagen, weil ich weiß ungefähr, in welche Richtung du gehst, können wir kurz einen Break machen.
Mhm.
Und willst du schon mal, wir können ein bisschen Ping-Pong machen, weil
ja
es ist ja nur eine Ansammlung an komischen Dingen.
Ja, ich habe tatsächlich, weil du hast mir ja gesagt, dass du Serdar Somuncu behandelst, dann ist mir ein Artikel in den Kopf gekommen, den ich im vergangenen Sommer gelesen habe und auch Band geschickt hatte und war so, what the fuck? Ja. Fragezeichen. Und das ist ein Gastbeitrag, den Serdar Somuncu in der Jüdischen Allgemeinen geschrieben hat, in der sehr guten Zeitung, die nichts mit der Parteinahme für eine faschistoide Regierung im Nahen Osten zu tun hat. Er hat einen Meinungsbeitrag geschrieben mit dem Titel Linke Solidarität und das Bedürfnis, im richtigen Club zu spielen. Die deutsche Linke ist bemerkenswert selektiv. Während sie der Ukraine zu Recht ihre Souveränität zubilligt und den russischen Angriffskrieg verurteilt, scheint für Israel ein anderes Regelwerk zu gelten. Also man merkt schon, Serdar Somuncu hat mit Pauschalisierungen nichts am Hut. Deutsche Linke. Die deutsche Linke. Die haben alle eine Meinung. Also gerade die Linke, gerade die deutsche Linke ist ja bekannt dafür, dass sie wirklich alle die gleiche Meinung haben.
Ja.
Also toll. Ja. Und dieser Artikel ist nicht nur einfach menschenfeindlich, er ist nicht nur wahnsinnig anachronistisch, also aus der Zeit gefallen. Der kam am 1. August 2025 raus. Und wo ich mir sage, ich werde jetzt gleich ein paar Zitate vorlesen, wenn der am 8. Oktober 2023 erschienen wäre, würde man sagen, gut, voll. Von mir aus.
Also ich sagen, das erste Dreivierteljahr oder so sehr stark gehadert mit diesem Begriff Genozid, weil das so ein starker Begriff ist. Da müssen die Hürden hochbleiben, bis man den verwendet. Aber ey, nach dem ersten Kriegsjahr, sorry.
Dieser Artikel ist kurz vor dem, in Anführungszeichen, Waffenstillstand. Also danach wurden auch noch hunderte PalästinenserInnen von Israel ermordet. Also, ne? Waffenstillstand in sehr großen Anführungszeichen. Aber dieser Artikel ist ungefähr 2 Monate davor erschienen. Und
also wo das Schlachten noch im vollen Gange war.
Wo das Schlachten im vollen Gange war. Und er ist so, also der Artikel ist aus der Zeit gefallen und er ist auch einfach so wahnsinnig blöde. Also die Argumente, die gemacht werden, sind so offensichtlich komplett hirnverbrannt, dass man sich wirklich fragen muss,
hast du eins für mich anzubieten?
Wer hat da Serdar Somuncu ins Gehirn AA gemacht?
Mhm.
Also anders kann man das nicht sagen. Es geht dann hier los, ich will gar nicht irgendwie zu viel so... Ne?
Ja, also wenigstens ein Punkt, wo du sagst, okay.
Hier zum Beispiel, also es fängt dann an mit, also das ist nicht der Anfang vom Artikel, das ist ein bisschen weiter runter. Die deutsche Linke hat in Klammern nicht alle, aber zu viele, Klammer zu, da hier wird schon mal geguckt, dass nicht pauschalisiert wird, hat ein bemerkenswertes Talent zur selektiven Solidarität. Da wird zur Ukraine-Flagge im Twitter-Handle flott ein Palästinensertuch umgehängt, weil das angeblich alles emanzipatorische Kämpfe sind. Und ich frage mich halt, wen meint er damit?
Wen meint er?
Wer hat eine Ukraine-Flagge im Twitter-Handle und rennt mit Kufir rum? Wer? So. Dann geht es quasi weiter, bla bla bla, denn das Narrativ ist längst eingeführt, Israel ist gleich Besatzung, Palästina ist gleich Widerstand. Also da kann man sagen, die erste Sache ist 100% richtig. Israel führt in großen Teilen vom palästinensischen Gebiet eine völkerrechtswidrige Besatzung durch. Da gibt es überhaupt nichts zu reden. Also das ist komplett wahnsinnig, sich da irgendwie, also daran zu zweifeln oder so. Und dann geht es so ein bisschen weiter und dann beschreibt er irgendwie, ja, so Bevölkerung, Umfragen in der Bevölkerung, so und so viele Leute stimmen da der Hamas zu und so. Dann schreibt er, wer also glaubt, die palästinensische Zivilbevölkerung sei in einem klassischen Opfer-Täter-Schema als unschuldiges Kollektiv zu betrachten, ignoriert komplexe politische Realitäten. Also was er damit im Prinzip ja sagen will, ist, die haben es schon ein bisschen verdient. Also die... Wenn man irgendwelche Meinungsumfragen da quasi, also wie man eine Meinungsumfrage während einem Völkermord im Gazastreifen durchführen will, ist sowieso fraglich. Aber weil da ja eine gewisse Sache rauskommt, kann man ja durchaus mal fragen, ob das nicht gewisse Dinge auch legitimiert. Also alles furchtbar komplex. Furchtbar komplex, aber Sadasso Munsch hat auch überhaupt kein Interesse, das aufzuerklären. Er beschreibt hier zum Beispiel noch, 60% der westlichen Unterstützer von palästinensischen Befreiungsbewegungen sagen, dass Hamas ein legitimer Akteur sei, obwohl dieselbe Organisation in ihrer Charta die Vernichtung aller Juden weltweit fordert. Da kann man auch sagen, das stimmt einfach nicht. Also das war in der ersten Hamas-Charta so. Es gibt tatsächlich eine neue, die ist auch gar nicht mal so neu, die ist schon fast 10 Jahre alt.
Ich wollte gerade sagen, ja,
da steht das nicht mehr drin.
Ich glaube, es war 2014, oder?
Ich glaube, 2017 oder so. Also fast 10 Jahre.
Auf jeden Fall.
Und da steht es definitiv nicht drin. Und weil Sadasso Munsch ja so viel Wert legt auf komplexe Realitäten und auf keine Verallgemeinerung, könnte er ja vielleicht auch mal als Provokateur, weil er versteht sich ja als Provokateur, ne?
Definitiv.
Könnte er ja mal die provokante Frage stellen oder die provokante Aussage tätigen, die gar nicht mal so provokant ist, dass es auch innerhalb der Hamas eine ziemlich große Meinungspluralität gibt von Leuten, die tatsächlich fundamentalistische, islamistische Antisemiten sind, die tatsächlich wahrscheinlich alle Juden umbringen wollen. Die wird es geben, die gibt es. Und dann gibt es Leute, die das nicht wollen. Und das, würde ich sagen, ist eine komplexe politische Realität, die Leute wie Daniel Gerlach, der, würde ich sagen, mein Nahostexperte, mein liebster Nahostexperte, regelmäßig in Talkshows vertritt und dafür angefeindet wird wie noch was. Josef Courtois, ich kann seinen Nachnamen leider nicht aussprechen, der hat also auch Nahost-Islam-Wissenschaftler, hat ein Buch geschrieben über Hezbollah, über Hamas, jetzt ein neues Buch, Das System Netanyahu, das hast du vielleicht davon mitbekommen, der sagt was Ähnliches, nämlich, dass die Hamas eine komplexe Organisation ist mit einer Binnenpluralität von Haltungen, zu denen fundamentalistisch antisemitische zählen, genauso wie welche, die es nicht sind. Aber gut. Und dann geht es eigentlich zum Ende von dem Artikel, wird das so wahnsinnig doof. Also, dass man sich wirklich fragt, wie kann man so doof sein? Er schreibt, dass sich dieselben linken Stimmen, die Putins Angriffskrieg als imperialistisch und menschenverachtend bezeichnen, gleichzeitig auf die Seite einer islamistischen Terrororganisation schlagen, ist mehr als nur ironisch. Es ist entlarvend. Israel verteidigt sich gegen einen Angriff und wird zum Aggressor erklärt. Die Ukraine verteidigt sich und wird gefeiert. Man kann nicht gleichzeitig westliche Werte verteidigen wollen und eine Organisation wie Hamas verharmlosen. Das ist nicht links, das ist nicht fortschrittlich. Das ist schlicht und einfach reaktionär, weil es Ideologie über Realität stellt. Da muss ich halt fragen, wen hat er da im Kopf? Wer will westliche Werte verteidigen und gleichzeitig links sein? Wen meint er damit?
Ja, weil die meisten Leute, die so anti-imperialistisch unterwegs sind, sind ja ein bisschen allergisch auf die sogenannten westlichen Werte.
Ja, also das ist ja der Punkt. Er hat da, glaube ich, so eine Masse im Kopf von Leuten, die so irgendwie dem linksliberalen Mainstream nachhängen und die halt mit Ukraine-Flagge im Twitter-Handle rumrennen. Und die aber gleichzeitig wahnhafte Anti-Israel-Menschen sind. Aber die existieren doch einfach nicht. Also Leute, die quasi sich stark pro-palästinensisch positionieren, die mit Kufi rumlaufen, die auf Demos gehen, das sind doch nicht Leute, die in diesem Gestus von linksliberaler moralistischer Überlegenheit mit Ukraine-Flagge rumrennen und sagen irgendwie Taurus für Kiew jetzt. Also das sind doch zwei komplett voneinander getrennte Personengruppen. Und dass er das so Mundschuh glaubt, dass es da eine relevante Masse von der deutschen Linken gibt, die westliche Werte verteidigen will und die gleichzeitig die Hamas verharmlost. Also das ist so idiotisch.
Ja.
Man kann das gar nicht nachzeichnen, was das für wirklich komplett verworrene Gehirnwindungen das sind.
Ja, also wenn ich jetzt mir so ein bisschen überlege, wie ich so einen politisch linken Diskurs so wahrnehme, dann würde ich vielleicht noch das Zugeständnis machen, dass es durchaus schwierig ist, aus einer linken, staatskritischen, also militärkritischen Position, also pro-ukrainisch zu sein oder sich solidarisch zu zeigen mit den ukrainischen ZivilistInnen, nicht mit der Ukraine als ukrainischer Staat, sondern mit den ZivilistInnen, weil das so sehr vermischt worden ist, dass es tatsächlich viel Erklärungsbedarf braucht, um einfach zu sagen, ich bin solidarisch mit der Ukraine. Ja. Also wenn du sagst, ich bin Palästina solidarisch, dann checken Leute sofort, was damit gemeint ist, weil Palästina sowieso jetzt gar in diesem Sinne ja nicht der vollumfängliche Staat ist mit einem mit diesem Militärapparat und so weiter, den man da jetzt irgendwie mit stützen würde, sondern dass man damit schon die Leute in Palästina meint, die palästinensische Zivilbevölkerung.
Ja.
So, das braucht man, dann das müsste man mehr als Vorrede machen. Da könnte man über diesen Engel, könnte man, glaube ich, ein bisschen was sagen oder so, aber das ist ja überhaupt nicht
das Ding.
Also 0,00.
Ich will vielleicht doch einen Satz vorlesen, weil das ist eigentlich wirklich der dümmste. Da schreibt er, da kann man vormittags noch Free Ukraine rufen und nachmittags From the River to the Sea. Hast du auch schon mal die vielen anti-imperialistischen Linken, die deutsche Linke gesehen, die Free Ukraine schreit?
Und dann From the River to the Sea.
Und dann From the River to the Sea.
Also, es ist so, also tagtäglich vom Kaffee trinken.
So,
aber
irre. Also er hat einfach keine Ahnung. Also er hat überhaupt keine Ahnung davon, was die Kritikpunkte von einer tatsächlichen, irgendwie materialistisch argumentierenden Linken ist, nämlich dass es halt quasi einen Unterschied gibt zwischen den Staaten und den Bürgern, dass man natürlich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine ist, unter anderem auch mit den Hunderttausenden, die zwangsrekrutiert werden und die sich vor ihrem eigenen Staat verstecken müssen, und dass man da eben separiert zwischen einem Staat, der nicht die Interessen der Bürger vertritt, sondern im Zweifelsfall Hunderttausende bis Millionen dieser Bürger verheizt. Das findet man dann natürlich auch nicht bei Russland gut, wenn es im Prinzip das Gleiche macht. Und dann mit einer, der versteht natürlich auch nicht die materialistische Kritik von dem Nahostkonflikt, wo natürlich, das werden wir hier jetzt nicht ausbreiten, weil einfach der Fokus liegt woanders, aber dass man eben auch da trennt zwischen der Zivilbevölkerung und dem, was herrschende Gruppierungen da machen.
Das sind Differenzierungen, die wir leisten, die wir uns an anderer Stelle wünschen würden.
Ja.
Und ich würde es gerne wieder zurück zu dem Podcast
bitte,
kehren.
Bitte.
Denn auch Scholz versucht noch ein einziges Mal, glaube ich, ist ja da so ein bisschen in Richtung Differenzierung, ist ja das Mundschuh in so eine Richtung Differenzierung zu bringen und hat dann Folgendes zu bedenken.
Und dazu gehört eben eine Prävention von Gewalt, die nicht bedeutet, potenzielle Opfer eben einzuschränken und zu sagen, so da und da solltet ihr besser nicht hingehen, wenn euch euer Leben lieb ist, sondern die darauf basiert, zu sagen, so okay, gut, woran liegt es, dass primär Männer anscheinend solche Täter werden?
So, also er versucht jetzt wirklich auf diesen Punkt zu gehen. Er sagt auch vorher, dass diese Pauschalisierung zu sehr an diesen Symptomen hängen bleibt, also oder an den Endeffekten, und er fragt, wie sind jetzt die Ursachen? Und da müssen wir doch drüber sprechen, und das wurde nicht gemacht. Und ich kann das als Kritik total verstehen, und da würde ich sagen, ja, das ist ja super, weil genau deshalb gibt es ja feministische Theorie, die genau diese Art von Ursachenforschung betreibt, um zu schauen, was ist das spezifisch Männliche von sexueller oder sexualisierter Gewalt? Warum reproduziert sich das immer wieder? Warum ist es selbst in aufgeklärten Gesellschaften, die sich ach so feministisch entwickelt haben oder auch ganz real feministische Errungenschaften entwickelt haben, warum ist es weiterhin so da? Da könnte man ja ganz viel fragen, aber Seda geht da gar nicht drauf ein. Da wäre man seiner Meinung nach schon in die Falle getappt der Identitätspolitik.
Oha.
Weil Identitätspolitik heißt für ihn, wenn wir über Männer und Frauen sprechen, dann ist es eigentlich schon totales Schubladendenken und das geht nicht. Und dann sagt er ganz klar.
Und was ich hier sehe, sind Vorurteile, Klischees, die vielleicht durch Zahlen zwischenzeitlich bestätigt werden. Aber ich sehe auch was anderes. Ich sehe eben diese Verallgemeinerung. Ja. Niemand sagt, es sterben jährlich 4000 Leute an Verkehrsunfällen, also hört auf, Auto zu fahren. Ja, richtig. Das sagt keiner. Jeder fährt weiter Auto, weil er weiß, das gehört eben dazu, ist sehr, sehr schlecht und beschissen und ärgerlich und traurig. Aber es ist nun mal die Realität. Punkt. Die Realität ist, in Beziehungen gibt es leider Gewalt. Punkt. Die Realität.
Also bei Autos ist es schade, gibt es halt. Punkt.
Ja.
Und danach sagt er einfach, Männer schlagen Frauen. Die Realität ist halt schade. Punkt.
Ja.
Also vielleicht meint er es nicht so, aber es kommt ein bisschen weird rüber, aber gehen wir weiter.
Es wird aber nicht pauschalisiert, das will ich nochmal sagen.
Nein,
es wird nicht pauschalisiert.
Männer üben diese Gewalt offensichtlich häufiger aus als Frauen. Punkt. Weil Männer Frauen oft auch körperlich überlegen sind und ihre körperliche Überlegenheit dummerweise einsetzen, um Frauen zu schaden. Punkt. Wissen wir alles.
Punkt. Wissen wir alles. Wissen wir alles. Punkt. Mhm. Es ist einfach nur, weil die Männer halt so, die sind stärker und die dummerweise.
Hat er während er das gesagt hat, seinen Bizeps so angespannt und hat so geguckt. Männer sind einfach stärker.
Es ist natürlich biologisch so, dass im Schnitt männlich, also körperlich männlich zugeordnete Personen ungefähr 15% mehr skeletale Muskelmasse haben als weiblich zugeordnete Personen. So, das ist ja erstmal ein Umstand, der natürlich begünstigt, dass eben eine Gewalt, die von Männern ausgeht, auch seltener auf eine entsprechende Gegenwehr stoßen kann, einfach weil die Frauen körperlich unterlegen sind. Ja, aber wenn es um die Ursachen geht, er einfach nur anzubieten hat, ja, dummerweise wenden sie Gewalt an, dann blendet er damit ja die unfassbar große Literatur zu Gewalt in Beziehungen aus oder von mir aus zu Femiziden. Asha Hedayati oder Christina Klemm haben in den letzten vergangenen 2-3 Jahren Bücher geschrieben, die sich sehr gut verkauft haben, die sehr gut zu lesen sind, die sehr gut recherchiert sind. Beides Familienanwältinnen, haben beide viel mit häuslicher Gewalt zu tun, verteidigen Frauen, beschäftigen sich mit Femiziden. Und wir wissen, dass bei anhaltender häuslicher Gewalt und insbesondere auch bei Femiziden sehr, sehr, also lange Kontrollen der Partnerin vorausgehen, dass das teilweise akribisch geplante Taten sind, dass es hier um ein System geht von Unterdrückung, von Erniedrigung, von Herabwürdigung. Das hat nichts damit zu tun, dass Männer dummerweise halt ein bisschen stärker sind und dann mal ihnen die Hand ausrutscht, so wie das bei ihm so ein bisschen durchschimmert. Das wissen wir. Und das wissen wir, Punkt. Und bei ihm ist es so, er sagt einen blöden Spruch, der nicht stimmt, und dann sagt er, das wissen wir, Punkt. Und zeigt damit aber eigentlich nur, dass er überhaupt nichts von dem weiß, was er da gerade so mit seinen Punkten vom Tisch wischt. Und jetzt frage ich mich ja, wenn wir bei Seda so feststellen, dass er ja quasi körperlich allergisch gegen Pauschalisierungen reagiert, was interessiert ihn denn? Also wo möchte er eigentlich hin? Und da hat er Folgendes zu sagen.
Ich will, wenn wir über dieses Thema sprechen, über den generellen Umgang sprechen, den wir im Moment miteinander haben.
Also, noch einmal, er möchte über den generellen Umgang sprechen, den wir alle miteinander haben.
Ja.
Der Umgang ist schon das größte Wort, was man überhaupt haben kann für alle Menscheninteraktionen. Der generelle Umgang ist nochmal die Generalisierung des bereits Generellen.
Ja.
Und es betrifft eine Zielgruppe, die wir, und zwar wir alle sind.
Ja.
Also er möchte alle, also alle, alles mit allem.
Allem.
Das möchte er auch mal besprechen.
Er will einfach mal über alles reden. Ich weiß gar nicht. Eigentlich eins vor Frank-Walter Steinmeier, aber ein noch dümmer.
Ich weiß gar nicht,
also noch bescheuerter.
Ich weiß wirklich gar nicht, was ich so sagen soll. Also ich finde das wirklich so. Und dann sagt er noch, dann geht es ein bisschen weiter und dann ist er so in seinem Rant drin. Ja, und dann fragt er sich halt, woher eigentlich der Sexismus kommt.
Ist denn diese Gewalt innerhalb einer Beziehung ein Zeichen von Sexismus?
Ja. Es ist ein Zeichen von einer immer größer werdenden Präsenz, Dauerpräsenz von Sexualität in Medien, in der Öffentlichkeit, in Social Media, im Sprachgebrauch, in Filmen, in der Presse.
So, also jetzt nur zum Beschreiben. Bent-Erik Scholz fragt Seda Somuncu, ist die Gewalt in Beziehungen ein Ausdruck von Sexismus? Und Seda Somuncu antwortet, ja, das hat mit der Dauerpräsenz von Sexualität zu tun.
Richtig.
Und ich dachte mir so.
Also, Sexismus ist ja die Präsenz von Sexualität. Das wissen wir, Punkt.
Ja, weil er dann aber eben sagt, dass er es für ein riesiges Problem findet, wenn Frauen auf OnlyFans Bilder von sich anbieten, aber sich dann wundern, wenn der Sexismus zunimmt. Also das ist natürlich Täter-Opfer-Umkehr par excellence.
Ja.
Also die Frauen auf OnlyFans werden dafür verantwortlich gemacht, dass sie diskriminiert werden.
Das ist ja auch eine Mehrheit der Frauen in jeder Bevölkerung, die auf OnlyFans aktiv ist.
Sowieso. Mhm. Ich will jetzt hier nicht die Unterscheidung aufmachen zwischen Prostitution und Sexwork und so. Das macht er jetzt auch nicht. Ja, es ist wirklich.
Also,
ich weiß gar nicht. Also, ja.
Es ist doch auch. Also, jetzt mal. Es ist ein random Punkt, aber Filme werden doch nicht sexueller, sondern eher viel prüder.
Ja, erstens das.
Also, zweitens, das ist doch
das
also
wirklich das Killerspiele-Argument.
Also
der Sex
sowieso.
In Filmen macht den Sexismus und die Killerspiele macht, dass die Jugend aggressiver ist.
Also klar, natürlich, das ganze Argument ist so wirklich komplett behämmert, dass mir wirklich die Worte fehlen. Aber es stimmt halt schon auf der ersten Beobachtungsebene einfach überhaupt nicht. Also
Nein.
Ja, Social Media ist voll von irgendwie semi-pornografischem Content.
Ja.
Ja, aber die Sprache wird sexueller. Was hat er da gesagt? In der Sprache ist mehr Sexualität. In Filmen ist mehr Sexualität. Das stimmt doch überhaupt nicht.
Es stimmt überhaupt nicht.
Gott.
Dann kommt natürlich der Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, jetzt möchte ich wirklich irgendwas einschlagen.
Zum Beispiel auf. Ja.
Egal.
diese Sexualisierung der Gesellschaft fängt schon im Kindesalter an. Ja, dass Kinder sexualisiert werden.
So, das ist dann der Punkt, den er bringt. Die fucking Frühsexualisierung von Kindern.
Ja.
Der rechte Talking Point par excellence.
Ja.
Also, wenn man wirklich komplett an der pädagogischen Realität vorbeireden möchte,
ja,
dann redet man über die Frühsexualisierung von Kindern, wenn es um die Sexualaufklärung in Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen geht. Das ist wirklich insane. Ich habe heute an einer Grundschule einen Vortrag gehalten, wo wir uns auch über diese Themen unterhalten haben. Und ich meine, das ist ein Kollegium irgendwo also
vor,
in Rheinland-Pfalz.
Vor den LehrerInnen.
Ja, ja,
ja.
In Rheinland-Pfalz auf dem Dorf. Das ist nicht irgendwie die linksextreme, selbstorganisiert Anarcho-Kita.
Trans-Anarcho-Kita
in Kreuzberg-Mitte, die nicht,
ja,
existiert, aber,
ja,
existieren könnte in den Vorstellungen von Rechten, sondern wirklich eine stinknormale Grundschule.
Ja.
Und die sitzen da und machen sich wirklich darüber Gedanken, wie können wir Kindern vermitteln, dass sie körperliche Grenzen spüren, dass sie körperliche Grenzen aufzeigen, dass sie sehen, welche Arten von Liebe es gibt, die sie draußen auf der Straße sehen, dass sie das einordnen können, dass sie das verstehen können und so. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, damit Kinder überhaupt benennen können, auch wenn ihnen was passiert. Also, dass natürlich sexuelle Übergriffe an Kindern nur dann benannt werden können, wenn die Kinder auch eine Sprache haben, wenn sie ein Verständnis dafür haben, dass das nicht geht, wenn sie auf diese Weise berührt werden, dass sie sprechen können und dass ihnen geglaubt wird, dass es ein Thema ist, womit sie sich auch an erwachsene Personen wenden können, dass es nicht ein Punkt sein muss, wofür sie sich schämen müssen, wenn ihnen das angetan wird. Das ist alles das, was dann von Sedas und Mundschu als, oder von Rechten, als Frühsexualisierung von Kindern gilt. Da könnte ich ausrasten. Das ist wirklich eine Wiederholung von einer menschenfeindlichen Blödheit. Also bei erwachsenen Leuten könnte man auch sagen, gut, ne, man kann irgendwie für sich selber sorgen, aber wenn es jetzt wirklich um Kinder geht, dann kann der nicht sowas raushauen. Und ja, ich, oh Gott, gut. Es geht weiter.
Diese
Also jetzt kommt Erik Scholz.
Heute zelebrierte, teilweise auch kämpferische Weiblichkeit, die immer mehr so Popkultur geworden ist. Das hat ja mit den Grundsätzen, wo es bei Simone de Beauvoir, Alice Schwarzer anfing, relativ wenig nur noch zu tun, sondern ist in so eine, ja, Verpoppung geraten und irgendwie so dieses Girlboss-mäßige und dieses Zelebrierende, was eigentlich auch nur noch so aus ästhetischen Gründen entfernt mit irgendwas Kämpferischem assoziiert wird.
So, das war jetzt so ein Beitrag, wo es ja nochmal geht, um dass die Feministinnen viel zu hohe Forderungen anstellen und alle verschrecken und so weiter, mhm, und so fort. Und ich denke mir so, ey, stopp, Leute. Also auch hier, wer jetzt hier von kämpferischer Weiblichkeit spricht und dann sagt, naja, also bei Alice Schwarzer war das anders, soll sich bitte einen einzigen, beliebigen Talkshow-Ausschnitt anschauen mit der jungen Alice Schwarzer. Einen einzigen. Also kämpferischer, pöblerischer, aggressiver geht's eigentlich kaum noch. Und die sind wunderbar. Also Alice Schwarzer finde ich heute unhaltbar und ziemlich furchtbar. Die junge Alice Schwarzer ist ein Muss.
Hm.
Also wirklich, man muss sich diese Folgen anschauen. Wie die da Kontra gibt, das ist zum Schreien. Das ist großartig. Und dann irgendwie noch zu kommen mit so Girlboss-Feminism, der irgendwie da so ein Punkt wäre. Ich denke mir so, ey, Girlboss-Feminism, das war hier Sheryl Sandberg von Facebook irgendwie, Lean In, das war 2014 hat sie das Buch, glaube ich, rausgebracht. Das waren so Peakzeiten von Girlboss-Feminism. Was heute unter Wut verhandelt wird im Feminismus, ist ja eher so Female Rage. Aber das sind so ganz andere Debatten. Da merkt man einfach, dass die Jungs sich offensichtlich nicht mit aktuellen feministischen Diskursen beschäftigt hätten. Sonst würden sie wissen, dass Girlboss-Feminism nichts damit zu tun hat, was heute männerhassende, sag ich mal, wütende Feministinnen aktivistisch auf den Punkt bringen. So.
Mhm.
Das sind ganz andere Diskurse. Und ja, gut.
Man will
wirklich nur noch, aber es geht noch weiter. Es geht noch weiter.
Oh Gott.
Weil wenn jetzt er da sagt, er ist gegen die Pauschalisierung und diese, aha, Binarität von, ja, Mann und Frau, das ist ja natürlich ein großes Problem von ihm. Was schlägt er vor? Was ist besser, wenn wir jetzt nicht über Männer und Frauen reden sollen, weil das für ihn zu viel Schubladendenken ist?
Ich glaube, man muss, um jetzt nochmal auf Dunja Ayali und das Interview zu sprechen zu kommen, nicht nach Mann und Frau unterscheiden, sondern nach Vertrauen,
ja,
und Nicht-Vertrauen.
Crazy.
Ja.
Crazy. Hast du mal darüber nachgedacht?
Nee,
also
nicht. Aber
deswegen,
guter Punkt.
Simon, wir reden ja hier immer von aus linker Perspektive, bla bla bla, ja, und reden immer von arm und reich.
Mhm.
Das sind
Das sind
starre Kategorien. Arm und Reich, das ist
pauschal.
Das pauschal, das ist ein Denken in Stereotypen, ja. Wir müssen jetzt endlich mal in Vertrauen und nicht Vertrauen denken. Es gibt Arbeitgeber, die bezahlen fair.
Ja.
Das sind vertrauensvolle Arbeitgeber. Und dann gibt's die, die einfach nicht vertrauensvoll sind. Da wird man ausgebeutet. Verstehst du?
Ja,
das ist
aber
die bessere Analyse.
Das ist mir schon viel zu pauschal. Also es gibt ja auch nicht vertrauensvolle Arbeiter. Also immer diese materialistische Analyse mit Kapitalisten und Arbeitern führt ja zu nichts. Ist ja auch alles, also ist ja widerlegt, das wissen wir alle, Punkt. Ja. Und deshalb würde ich einfach sagen, es gibt vertrauensvolle Personen und das sind manchmal Kapitalisten und es gibt nicht vertrauensvolle Personen, das sind auch manchmal Arbeiter. Und ich würde sagen, mit so einer politisch-ökonomischen Analyse kommt man einfach viel weiter.
Ja, total.
Ja.
Also ich bin froh, dass wir das immer so sezieren.
Mhm.
Vor allem, als er dann auch nochmal so einen Schlag macht gegen nicht-binäre Personen, also wie mich zum Beispiel, wo dann auch nochmal ganz, ganz klar wird, wo unser Denkfehler ist in unserem kaputten Gehirn.
Ja.
Und warum tun das gerade diejenigen am meisten, die
also,
sonst...
Also in Schubladen denken, in zwei Schubladen, in binären Schubladen.
Mhm. Drauflegen, dass es keine Geschlechter geben soll. Ja, die sonst sagen, die Trennung ist, das ist non-binär, das ist binär. Ich bin non-binär. Aber auf der anderen Seite denken sie wieder vollkommen binär, wenn sie sagen, Männer sind alle Täter.
Ja.
Ja. Hast du schon mal darüber dir Gedanken
gemacht? Habe ich darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ich glaube nicht. Aber sei das im Mundschuh, der große fucking Vollidiot hat das dir erklärt.
Und ich meine, dann fragt er so, wie, also das ist alles zu oberflächlich, sagt er auch mehrmals in dem Podcast. Und dann
sondern, weil es geht ja um den Umgang von uns allen mit uns allen.
Mit uns allen.
Den allgemeinen Umgang.
Und den vertrauensvollen Umgang. Und dann sagt er, ja, was natürlich jetzt viel wichtiger ist, ist sowas wie Erziehung und Sozialisation in der Familie. Und da sind wir eigentlich wieder bei dem Interview mit Nikolaus Blome beim Deutschlandfunk, was ich in letzter Folge seziert habe. Oder vorletzte Folge? Egal,
letzte.
Wo es auch nur um so Respekt und Achtung und Anstand geht. Und dann macht er so den Versuch eines soziologischen Arguments, wo er sagt, ja, die Schule ist ein Ort der Ellenbogengesellschaft. Hier gibt es eine autoritäre Zurichtung. Und das führt dazu, dass im Endeffekt auch Leute merken, ey, mit Gewalt können wir uns durchsetzen und daraus entstehen Täter. Und da würde ich sagen, ja, okay, stopp, lass es genau bei diesem Punkt bleiben. Das ist nicht schlecht. Also da haben wir endlich mal einen etwas strukturelleren Zugang. Aber dass er dann nicht sehen möchte, dass hier keine geschlechtliche Verkopplung stattfindet und dass er deswegen auch nicht in eine feministische Differenzierung reingehen möchte, obwohl Differenzierung ja eigentlich so wichtig ist, verkennt halt vollkommen, warum diese Art von autoritärer Zurichtung, von mir aus in der Schule oder sonst wo, warum es so stark auf Männer zutrifft, dass halt Männer diese Zurichtung auch entsprechend in Gewalt umsetzen und nicht die Mädchen. Und es liegt eben nicht nur an körperlicher Gewalt, weil es gibt auch Beziehungen, in denen die Frauen stärker sind körperlich als die Männer. Es gibt auch Frauen, die entsprechend größer sind oder so. Das sind ja nur statistische oder gleich groß sind. Das sind nur statistische Ungleichheiten. Nicht jeder Mann ist 1,90 groß und jede Frau 1,58.
Ja.
Also das ist wirklich eine insane Vorstellung. Da würde ich mir sagen, ja, du willst die ganze Differenzierung, dann nimm sie doch. Du fängst an und du verweigerst dich aber, weil du so sehr befangen bist, dass dir niemand auf die Füße tritt, so als Mann, jeder Form von feministischer Kritik und wehrst die als pauschal ab. So, und zwar so sehr, dass du selber nur noch pauschalisieren kannst. Also, ja, ich muss jetzt ein bisschen überspringen, sonst machen wir hier irgendwie zu lang. Dann geht es irgendwie noch um Transmenschen und ja.
Ich glaube, wir können uns bei dem, was wir bisher von Silas Amunjo gehört haben, genau vorstellen, wie seine generelle Haltung zu Transpersonen ist.
Ja.
Liegt also, da richtig?
Es ist nicht ganz so einfach, also aber es ist ein bescheuertes Argument, was auch wieder weiter nicht ausgeführt wird. Also auch da könnte man wieder in eine Differenzierung gehen und sie deuten das so an.
Mhm.
Also das ist halt die Frage so, also er macht dann eigentlich das Argument, ja, wenn wir so in diesen starren Kategorien denken, dann sind ja auch eigentlich alle Transfrauen, also die biologisch männlich zugeordnet sind, werden dann ja mit in diese Täterkategorie gepackt. Da würde ich sagen, ja, that's a point.
Mhm.
Und dann sagt auch Bent-Erik Scholz, ja, aber das wäre ja dann auch so bei Transmännern, also würden dann Transmänner in die Täterschaft hinein transitionieren, weil sie praktisch öffentlich sichtbar Männer werden, die sie sind. Und da würde ich sagen, ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da könnte man wirklich jetzt mal differenzieren und sich fragen, wie kommt es eben zu dieser geschlechtsspezifischen Gewalt? Warum ist es eben nicht nur die bloße Identität, ich bin ein Mann, die ja eben auch Transmänner betrifft, die automatisch zu einer patriarchalen Gewalt führt? So, das ist ja kein Automatismus. Aber sie gehen einfach partout nicht rein. Sie deuten es an, um dann einfach komplett woanders abzubiegen, vor allem Silas Amunjo. Und das macht mich wirklich fertig. Vor allem, weil es dann am Ende echt nochmal so, so reingeht, weil Sumunchu es einfach nicht lassen kann. Dunya Hayali, die ja wahrscheinlich wegen Corona oder so abgrundtief verachtet.
Vielleicht auch wegen diesem ganzen Charlie Kirk-Ding. War das Dunya Hayali?
Ja, ja, das war auch Dunya Hayali. Das war auch so ein Ding.
Gut.
Ich weiß nicht, ob da, wie sich das Sumunchu zu geäußert hat, aber auf jeden Fall, die Verachtung ist real. Da muss er auch noch, ich muss einfach noch ein paar Mal reintragen, nur um zu checken, was er hier macht.
Das ist eine Debatte, in der Leute ihr Wunschbild zum Ideal gemacht haben. Eine lesbische Frau möchte eine lesbische Welt. Ja, die möchte keine Männer haben, die sie in ihrer lesbischen Welt stören.
Gott. Ja, so. Und dann dachte er,
wer tut das? Tut das ein Soziologe? Tut das ein Psychiater?
Also wer sich jetzt zu sexistischer Gewalt äußert. Tut das ein Soziologe? Tut das ein Experte?
Oder ein Psychologe? Oder macht das eine lesbische Journalistin, die dafür bekannt ist, dass sie eine Agenda verfolgt in einem öffentlich-rechtlichen Sender, wo sie schon mehrfach aufgefallen ist, als jemand, der Politpropaganda macht?
Es scheint so, als ob Dunya Hayali dunkle Geheimkräfte haben. Denn er
lesbische,
auch noch mal
lesbische Geheimkräfte. Geheimkräfte. Ja.
Und das meinte ich eben. Da ist eine lesbische Frau, die ja bei mir zwangsläufig unter Verdacht steht, ihre eigenen Interessen vertreten zu wollen. Und die lässt für sich einen Typen sprechen, der sagt, am besten keine Beziehung zu Männern eingehen. Und dabei geht ihr einer ab und sie sagt, ja, genau, das predige ich schon mein ganzes Leben lang.
Nee, das kann doch nicht wahr sein.
Also in diesem Podcast,
das kann doch nicht wahr sein.
4 oder 5 Mal muss er es wiederholen, dass er es nicht erträgt, dass ausgerechnet eine Lesbe
ihnen sprechen lässt.
Über sexistische Gewalt von Männern spricht.
Ja.
Auch in Beziehungen. Weil es ja nur um ihre persönlichen Interessen geht. Und ich dachte wirklich, das kann doch nicht sein. Und es kann, das kannst du mit deinem lieben Freund Benedikt Scholz auch gerne besprechen, kann auch nicht sein, dass er da nicht reingeht. Weil das kannst du nicht so bringen. Da musst du reingehen und sagen, ey, Seda, halt mal Ball flach. Also, wir haben es kapiert, du bist kein Fan, aber das ist nicht nur ein Punkt, dass sie irgendwie eine Lesbe ist. Oder weißt du, irgendwie so. Also,
vor allem ihre Interessen verfolgen.
Ihre Interessen.
Also als ob aus der eigenen Sexualität automatisch quasi im Prinzip gesellschaftsverändernde politische Antriebe erfolgen, die man dann irgendwie in dunklen Machenschaften im öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfolgt.
Indem sie dann halt einen Sprecher einer kriminalpolizeilichen Beamtenvereinigung für sie sprechen lässt,
für
als ob sie ihm einen Parasiten ins Gehirn gepflanzt hätte. Es ist wirklich, also wir wollen, also und deswegen die allerletzte Frage, ist der allerletzte Clip, den ich spiele und dann bin ich ja wirklich am Ende meiner körperlichen, geistigen Kräfte, ist halt die Frage, was zur Hölle will er? Ja. Was will er da so Mundschuh?
Anhand einer Statistik, ja, das ist eine Statistik, dass Männer prinzipiell gefährlich sind und Frauen grundsätzlich.
Das stimmt überhaupt nicht. Also diese Statistik sagt nicht, dass Männer prinzipiell gefährlich sind, sondern beschreibt, so wie er es auch gesagt hat und wie die Studie es sagt und wie es Dunya Hayali auch nicht irgendwie anders gesagt hat, eine statistische Wahrscheinlichkeit.
Ich meiden sollten, mit Männern in eine Beziehung zu gehen, wenn sie safe sein wollen. Das ist mir zu billig, weil die Realität anders ist, auch da. 99% aller Beziehungen, und da kommen auch die Zahlen der Statistik nicht ran, sind normale, durchschnittliche, funktionierende, vielleicht sogar glückliche Beziehungen zwischen Mann und Frau.
Dass ein Viertel aller Frauen in ihrem Leben sexuelle Übergriffe erfährt, passt meiner Ansicht nach nicht ganz mit den 99% zusammen, aber das jetzt erstmal als Zahlenspiel dahingestellt. Hier wird mir total klar, wenn er das so sagt, so 99 gegen 1, wir sind doch die Guten und die 1% sind die bösen Männer. Dann geht es ihm nur darum, dass er weiterhin eine Beziehung führen möchte, dass er irgendwie in Frieden vögeln möchte. Und was an sich ja erstmal nicht verwerflich ist. Also jeder Mensch möchte eine zufriedene Beziehung führen, vielleicht auch mit Sex, wenn es passt so ungefähr. Also daran ist ja erstmal nichts verwerflich. Aber das geht bei ihm nur über eine Verächtlichmachung von allen feministischen Forderungen, die ihn irgendwie in seiner Komfortzone als Mann empfindlich berühren. Er als toller, lustiger Chefbeleidiger, der allen Leuten aufs Dach steigt, findet immer ganz toll, ja, auf alle Leute sollen bitte kritisiert werden, außer er selber, dann ist es irgendwie ein Problem. Er äußert sich zu Feminismus ausschließlich nur, wenn er aber sagen kann. Es gibt keinen Raum, um da irgendwas dazu zu lernen, es gibt keinen Raum für feministische Differenzierungen und von denen gibt es sehr viele. Also so zu framen, als ob der Feminismus, was schon in itself ein Problem ist, nur Pauschalisierungen anzubieten hätte, weil er über die Männer oder über die Frauen spricht. Sorry, das ist wirklich das billigste Sprachspiel, um sich jede Form der Kritik vom Leibe zu halten. Also ich habe das gehört, ich war fassungslos, ja, und wollte das gerne einmal so sezieren, auf dass unsere HörerInnen, oh Gott, dass sich das nicht geben müssen.
Also wirklich grausam. Also gerade, ich dachte wirklich, es kann nicht schlimmer kommen. Dann kamen die Clips nochmal am Ende, wo er über Dunja Hayali redet und ihre dunklen lesbischen Machenschaften. Ich dachte wirklich, ich muss aus dem Fenster hüpfen. Ja. Aus dem Fenster raus und ganz tief runterfallen.
Und daran ist halt auch einfach nichts mehr lustig. Also, ja, wer Sedas Mundschuh heute noch lustig findet,
krank.
Also, und wenn der anfängt, über Luisa Neubauer zu sprechen, ich meine, politisch gesehen,
es gibt viele gute Gründe, Luisa Neubauer richtig, richtig blöd zu finden.
Total. Aber die Art und Weise, wie er es tut, ist einfach durchtränkt von Misogynie. Es ist wirklich, oder Ricarda Lang, es ist wirklich kein Spaß.
Das ist halt auch das, was mich daran so wahnsinnig macht. Ricarda Lang und Luisa Neubauer auf ihre unterschiedlichen Weisen geben doch ganz unabhängig von ihrer Identität und vor allem ihrem Aussehen, ganz unabhängig davon, genug Punkte, wo man das kritisieren kann. Also
kritisieren muss.
Luisa Neubauer lässt sich einen Shoutout geben von dem großartigen Kriegsverbrecher Barack Obama und feiert sich dafür ab. Und also, wo muss man sich denn dann noch misogyn und oberflächlich an ihr abarbeiten? Also, wie armselig kann man denn sein, wenn man in der heutigen Welt noch irgendwie sich auf das Aussehen von Ricarda Lang oder Luisa Neubauer kapriziert, um sie scheiße finden zu können. Also es wäre so wirklich einfach widerlich und armselig.
Ja.
Gut.
Das war mein Thema.
Das war dein Thema.
Also es wird heute ein Podcast in Überlänge.
Fuck it, we're going in.
Ich musste in aller Präzision durchgehen. Und wir sitzen ja auch gegenüber.
So, wir sind, genau.
Und ich kann die ganze Zeit in dein schönes Gesicht schauen, mein Lieber.
Mein Schatz. Es ist ja auch ein besonderer Anlass. Wenn wir mal im selben Raum sind, dann müssen wir die Zeit ja auch wirklich nutzen.
Wir könnten noch ein bisschen füßeln.
Ich merke doch nichts an meinen Füßen. Ich merke das doch gar nicht.
Ja, es ist nur fürs...
Nur für dich. Auf deinem Ego-Trip, du mit deinen queeren Machenschaften, die du hier politisch radikal verfolgst.
Genau, es gibt nur meine persönlichen Interessen, wenn ich hier nach Köln fahre und mit dir Podcast aufs... Gibt es eine bessere Gesprächsatmosphäre? Nein.
Ja.
Geht nur...
So.
Okay.
Es geht nämlich um meine Hyperfixation seit fast einem halben Jahr mittlerweile. Ich möchte noch einmal, und ich würde sagen noch ein letztes Mal, über Clavicula sprechen.
Alle guten Dinge sind drei.
Alle guten Dinge
sind drei. Es ist eigentlich die Clavicula-Triologie.
Die Triologie, genau. Das ist die Triologie. Wir haben zum ersten Mal über ihn gesprochen Ende Dezember, Anfang Januar. Dann nochmal im Februar, glaube ich.
Einen Monat später.
Und dann jetzt nochmal, weil ich würde sagen, die Triologie kommt an ihr gerechtes Ende. Ich habe nämlich einen Artikel gelesen im Bloomberg-Magazin. Und ich würde sagen, die Legende von Clavicula, die müssen wir jetzt einfach mal kurz quasi beenden. Also Clavicula war, würde ich sagen, in den vergangenen 6 Monaten einer der bekanntesten Personen im Internet.
Und ich würde auch sagen, also ihr müsst diese Clavicula-Folgen noch hören. Also meine Parts bitte skippen, die sind auch okay, aber die Clavicula-Folgen, also sind meiner Meinung nach mit so die interessantesten und besten Pieces, so die Simon so mitgebracht hat. Also deswegen würde ich jetzt auch gar nicht so viele Referenzen machen. Hört ihr euch einfach bitte an, wenn es euch interessiert, und dann machen
aber
wir hier
aber unsere HörerInnen, die
weiter.
Haben die ja sowieso schon gehört, weil die einfach so konstant dabei bleiben. Weil die aber so konstant dabei bleiben und unseren Podcast auch auf dem folgen und auf
und
ihn bewerten.
Und gute Bewertungen geben.
Und ihn bewerten.
Und
so
einen lieben Kommentar schreiben.
So ein Ding ist es nämlich. So. Und Clavicula war halt nicht nur omnipräsent im Internet, sondern seine Sprache, also von wegen Maxing und Mogging und so, war ja auch überall und das ist ja auch weit übers Internet hinaus ins reale Leben übergeschwappt. Ich habe gesehen, dass zum Beispiel, also irgendwie das amerikanische Kriegsministerium hat diese Sprache in ihren Postings verwendet, in ihren Pressestatements, also wirklich unfassbar. Sam Altman ist jetzt auf den Train
oder
aufgesprungen.
Selbst linke Streamer, heißer Papa ist so im Stream. Die sind die ganze Zeit Argumente am Maxen.
Okay, ja, spannend. Muss ich mal reinschauen. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut.
Also ich meine, es hat natürlich ein humoristisches Potenzial oder auch ein ironisches Potenzial, alles zu maxen.
Und, ne? Und alle
wie wir jetzt gerade Podcast maxen. Ja. Ich meine, so lange, wie der jetzt schon läuft.
Wir dauermaxen gerade.
Genau.
Aber das hat mich nicht losgelassen, weil ich würde sagen, Clavicula ist tatsächlich in gewisser Weise, er als Person ist ein bisschen eine tragische Figur. Und ich will erklären, warum. Und dafür brauche ich diesen Bloomberg-Artikel. Und ich habe ein paar Textstellen rausgesucht und die werde ich jetzt hier vertonen, weil es ist ein Text und kein Podcast, wo ich Clips spielen könnte. Deshalb wirst du mir jetzt hier zuhören müssen. Also der Artikel startet. Clavicula, 20 years old, whose real name is Braden Peters, is relatively new to the influencer life. But after just about a year posting on his main accounts online, the Manosphere figure has been the subject of profiles in the New York Times, The Atlantic, GQ, The Guardian, and 60 Minutes. Between March and April, 70,000 clips of his content have been viewed 2.2 billion times across short-form video platforms like TikTok and Instagram Reels. So, dann geht's weiter. Clavicula amassed such fame without a large dedicated following. Instead, his name rocketed to the top of social media feeds due to modern marketing techniques bankrolled by Kick, the site where he is paid to livestream, according to an interview with Anthony Fujiwara, who runs a company called Clipping that promotes Clavicula's content online. Kick, jetzt wird's wichtig, Kick is subsidiary of Australian media firm EasyGo Entertainment, which owns the multi-billion dollar offshore crypto casino Stake, which Clavicula promotes in his Kick livestream.
Ach krass.
So.
Ach
jetzt,
du Heilige.
Jetzt geht's los.
Oh wow.
Ich kannte Kick und ich kannte Stake und ich wusste nicht, dass die zur gleichen Firma gehören. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf die Wikipedia-Seite von Kick schaut, übrigens Wikipedia, wo Ole Liebel seit neuestem auch eine
Seite hat. Ja, ich habe einen Wikipedia-Artikel.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Da finden wir auf der Seite von Kick Folgendes. Kick has been accused of promoting gambling content to its audience, including underage people, as well as having ties to gambling industry figures and influences. The founders of the online casino website Stake.com, Bijan Terani and Ed Craven, started Kick 2 months after Twitch banned certain gambling videos, including those from Stake. Stake and Kick operate from the same headquarters in Melbourne. Both are owned by EasyGo.
That's crazy.
And they share a number of executives and employees.
Das ist crazy. Ich habe Kick immer nur so als so eine neutrale, also was heißt neutrale, wir sind nicht neutral, aber als einfach als eine Messaging-Plattform oder
nicht
so.
Kick, nicht K-I-K, sondern K-I-C-K. Nicht das alte Kick.
Ach, nicht das alte Kick.
Nicht das alte Kick, wo früher irgendwelche Teenager gegroomt wurden vor 10, 15 Jahren.
Ja, so habe ich auch im Kopf gehabt. Genau. Ich dachte, das wäre dann irgendwie ausgewachsen als Social Content.
Nein. Ach nein, Kick ist neu. Kick ist sehr neu.
Oh Gott, jetzt fühle ich mich alt.
Kick wurde gegründet, also wortwörtlich, weil deren primäre Firma, nämlich Stake.com, von Twitch gebannt wurde. Also Leute durften nicht mehr.
Jetzt habe ich es auch gerade zeitlich hinbekommen, wenn das Twitch wegen irgendwelchen Krypto-Gamblings bannt, das ist natürlich zeitlich.
Das ist nicht Kick. Nicht die Messaging-App.
Weil die ja schon viel älter ist. Okay, dann ignoriere alles.
Ist überhaupt noch aktiv?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
Ich glaube,
aus eben den Gründen, die du genannt hast. Ja.
Einmal Claude, bitte fact-checken. Nein. Und diese Leute haben anscheinend primär Stake gegründet als Krypto-Casino, was anscheinend, habe ich gelesen, irgendwie auf Aruba oder so, auf irgendeiner Karibikinsel quasi angesiedelt ist, wie alle guten Casinos natürlich, also deren Headquarter oder deren rechtlicher Standort quasi. Und dann hat Twitch gesagt, nein, das wollen wir nicht auf unserer Streaming-Plattform. Und dann haben die einfach gesagt, gut, wir machen einfach unsere eigene Streaming-Plattform und bündeln das quasi. Und daraus entsteht eigentlich alles, was jetzt kommt. Wir haben hier eben gehört, es gibt eine weitere Firma, die heißt Clipping. Clipping ist eine Firma, die nicht Teil von EasyGo Entertainment ist, also von Stake und Kick. Clipping ist separat, wird von diesem Typen Anthony Fujiwara geleitet. Und es geht jetzt viel darum, weil ich hatte ja in der anderen, in der quasi zweiten Folge der Clavicula-Trilogie, wir wissen natürlich, es heißt Trilogie und nicht Triologie, das war jetzt vorhin ein Joke, Clavicula ist bekannt geworden, oder der Grund, warum Clavicula so omnipräsent war und ist, sind die sogenannten Clips, also quasi kurze Videos, die sogenannten Clipper aus diesen ewig langen Streams rausfiltern. Also Clavicula streamt jeden Tag 8, 10, 12 Stunden, wie er rumläuft und Kram macht und ganz viel auf Stake gambelt. Also das wusste ich auch nicht. Ich dachte, der läuft halt den ganzen Tag in Miami rum und baggert irgendwie Frauen an und nimmt Drogen in seinem Nachtclub. So, ich dachte, das wäre seine Streams, aber ein Großteil seiner
Streams ist auch spielsüchtig.
Besticht super daraus, dass er Krypto auf Stake.com vergambelt. Und das wird natürlich eher weniger geklippt, sondern halt nur die spannenden Momente, wo er durch Miami läuft und irgendwelchen Bullshit macht. So. Und das, was da passiert, ich habe in der Folge im Februar, habe ich schon angesprochen, dass es im Prinzip ein dezentrales Medienverbreitungszentrum ist, was Clavicula quasi aus dem Boden gestampft hat. Aber damals war noch nicht so ganz klar, wie das eigentlich, also was da passiert. Also, ja. Weil es ist ja nicht Clavicula persönlich, der diese ganzen Clipper bezahlt. Nein, das ist viel banaler. So.
Und deswegen aber auch zentraler. Also du warst ja eigentlich nicht ganz richtig mit der Analyse. Natürlich auch nicht ganz unrichtig. Natürlich gibt es auch Leute, die das privat machen und die einfach klippen, weil sie Spaß dran haben und Clips hochladen. Das geschieht auch bei anderen Streamern. Deswegen ist so eine Zweitverwertung gerade über Streams nochmal anders möglich.
Zum Beispiel bei Heißer Papa. Oder
zum Beispiel bei Heißer Papa ist ja auch ein wichtiges und gutes Argument. Also weswegen auch Streaming durchaus wahrscheinlich das Medienformat ist, was wirklich noch eine große Zukunft bereithält, weil eben die Zweit- und Drittverwertung so immens krass ist und viel, viel mehr Umsätze, Klicks, ZuschauerInnenzahlen bringt, als wenn wir jetzt hier mühevoll einzelne Videos aufnehmen.
Ja. So, es geht weiter im Bloomberg-Artikel. The influencer reaches a wider audience than his follower count suggests, thanks to 1,600 clipping contractors boosting video clips of his content, according to data posted to X by Clipping, the company itself. The contractors are paid by Clipping, which receives money from Kick, where Clavicula earns much of his income from filming himself for hundreds of hours every month. Those contractors, called Clippers, earn income plucking potentially viral moments from those long Kick live streams and scattering them across social media. Clipping is a new line of work tailored to changes in social media platforms that reward short videos online and where anyone with the right clip can see traction with an audience. Jetzt kommt Zitat von diesem CEO von Clipping. In the case of Clavicula, we take advantage of every single social media algorithm, so he is unavoidable. Clipping's contractors receive a couple hundred dollars for every million views amassed on a short clip of an influencer posted to TikTok, Instagram Reels or YouTube Shorts. So, also, das ist eine komplette Industrie, die da eigentlich neu aus dem Boden gestampft wurde, wo Leute im Vergleich zu der Aufmerksamkeit, die sie generieren, wahnsinnig wenig Geld bekommen, indem sie stundenlang diese Streams gucken, kurze Momente rausziehen und daraus Clips erstellen und die halt mal mehr, mal weniger aufwendig editieren. Clipping bekommt Geld von Kick und Clipping bezahlt das an unterbezahlte Clipper, die Social Media fluten mit Clips von den Streamern. So. Und jetzt haben wir eben folgende Konstellation, dass es eben primär ein Online-Casino ist, ein Offshore-Krypto-Casino namens Stake.com, was auf Twitch populär sein wollte, was zwei Monate danach aber gekillt wurde und was dann eine eigene Streaming-Plattform namens Kick gegründet hat. Und Kick outperformt jetzt eigentlich alle anderen Content-Creator, indem sie einfach Geld in die Hand nehmen
und richtig pushen.
Und das an die Firma namens Clipping geben, die ihren Star, nämlich Clavicula, es fängt alles mit C an, das ist wahnsinnig verwirrend, quasi artifiziell pushen. So. Und ich habe auch mal hier eine Folge gemacht oder in einer Folge von uns drüber geredet, über die Gambling-Industrie. Und ich habe auch da so ein bisschen die Frage gestellt, diese ganzen auch Sportwetten-Casinos, also Online-Sportwetten, woher haben die so viel Geld, dass die ganze Zeit mit so richtigen A-Promis, also so irgendwie Kevin Hart oder Aaron Paul oder ich weiß nicht, was da noch für, es gab noch so einen richtig kranken, glaube ich, ich weiß nicht, also so ein, ich weiß nicht, ob es Ed Sheeran war, aber jemand ungefähr auf demselben Level, der in so einem, auch so einem Sportwetten- oder Krypto-Casino in so einem Werbespot mitgemacht hat. Ich habe mich immer gefragt, warum machen die das? Also haben die einfach so viel Geld, dass selbst so A-Promis wie Kevin Hart da einfach nicht Nein sagen können? Die Antwort ist, ja, sie haben so viel Geld. Sie haben so viel Geld, weil die Online-Sportwettenindustrie oder Online-Wettindustrie oder Gambling-Industrie einfach so ein Wachstumspotenzial hat, dass Investoren oder quasi externe Kapitalgeber da einfach nur noch grün sehen. Und zwar
und
grün
dann,
im Sinne von Dollar.
Und dann noch Krypto obendrauf.
Und dann noch Krypto und dann hört es quasi komplett auf. So. Und dann geht's weiter. Clavicula hat nämlich selber gar nicht so viele Follower. Und das hat mich auch schon gewundert. Weil vor so 2-3 Monaten, wo ich mich so richtig das erste Mal so intensiv mit Clavicula befasst habe, also zum Beispiel für unsere Folge im Februar. Also das erste Mal habe ich mich so intensiv damit beschäftigt im Dezember und dann nochmal so halt im Februar für die zweite Folge. Da hatte Clavicula so 300.000 Instagram-Follower. Und das ist nicht besonders viel. Also ich meine,
okay,
du hast 70.000 Follower.
Ja, für einen rein deutschen Raum.
Für einen rein deutschen Raum, für ein extrem nischiges Thema.
Ja, ja.
Und Clavicula war damals schon
in aller Munde.
Wahrscheinlich die bekannteste Person oder die Person im Internet mit dem meisten Hype. So, warum ist das so? Wie passt das zusammen? Fewer than 1 million people follow Clavicula on each of his social media accounts, making him just a mid-tier influencer, according to so and so. Across platforms such as Instagram, TikTok, YouTube and X, Clavicula has a combined audience of less than 1.7 million.
Was?
For comparison, dancer and social media star Charli D'Amelio has 212 million.
Ah, das ist krass.
The virtual YouTuber Iron Mouse, a pink-haired anime character who live streams on Twitch, has 3.6 million followers.
Also dreimal so viele.
Clavicula hat eine kombinierte Audience von weniger als 1,7 Millionen. Und das ist ungefähr, ich habe ausgerechnet, ein bisschen mehr als 10-mal so viel, wie ich kombiniert habe. Sorry, aber Clavicula also ist mehr, deutlich mehr als 10-mal so bekannt wie ich.
Deutlich.
Also gar keine Frage.
Yeah.
Gar keine Frage. Und das passt ja irgendwie alles auf eine Weise dann total gut zusammen, wenn man halt versteht, was ist eigentlich diese Industrie dahinter. Also wie kann es sein, dass Clavicula überall war und überall ist, aber halt vergleichsweise super wenig Follower hat. Also dafür, wie bekannt er ist. Ich meine, er hatte ein Profile über ihn in der New York Times, also in der Zeitung
ja, aber
auf
ich
der
denke,
ganzen
es gibt
Welt.
Schon einen Unterschied zwischen er als Meme und er wirklich als Content Producer. Also ich weiß nicht, wie viele Clips hast du von Clavicula gesehen und gedacht?
Tausende.
Also
ich habe auf Twitter, weil ich bringe sehr viel Zeit auf Twitter.
Ja, okay.
Und oder auch auf TikTok, auch auf Instagram. Ich sehe, also es ist einfach so krass viel und überall.
Aber die Leute, das ist ja von den Clippern. Das heißt, ja. Wenn du solchen Videos dann irgendwie folgst.
Es geht gar nicht darum, dass man den Leuten folgt, weil.
Genau, du musst
das
ja gar
nicht folgen.
Random
Accounts.
Genau, Random Accounts, du klickst einfach auf Like und weißt, du kriegst ähnliche Videos
ja,
vorgeschlagen.
Ganz genau. Es geht viel weniger um Folgen. Und ich glaube auch, das ist ein allgemeiner Trend bei Social Media, dass es weniger darum geht, dass du Leuten folgst. Weil ich meine, wir beide sehen das. Wir haben beide ungefähr so 65.000 Follower auf TikTok. Es ist vollkommen egal. Es ist scheißegal.
Also bei mir wächst es auch einfach nicht mehr.
Es ist scheißegal. Ich weiß nie, ob ein Video 300.000
Views
bekommt.
Oder 200.000, ja.
Oder 300, das ist wirklich alles krank. Naja, egal, auf jeden Fall, es geht
und
weiter.
Und es auch bei den wirklich sehr großen Accounts, da, die haben teilweise wirklich bodenlose Views, weil es einfach so random ist.
Wie viel, aber die Frage ist jetzt, wie viel von der Firma Clipping arbeitet eigentlich für Clavicula? Folgendes, last month, 93% of the 1,737 Clippers working on Clipping's Kick Marketing Campaign made videos for Clavicula. Suggesting Clavicula is the biggest beneficiary of Kick's clipping efforts. Some clipping clients pay a subscription fee of $2,500 to $10,000 a month or sometimes more, Fujiwara said in the interview. Also man kann als Content Creator quasi bei Clipping vorstellig werden und sagen, hey bitte, ich möchte hier, dass ein paar von euren Clippern aus meinen Streams Clips erstellt. Also heißer Papa könnte jetzt zum Beispiel zu Clipping gehen und sagen, hallo, wir möchten ein paar eurer Clipper rekrutieren. Und da ist es so, dass 93% von den Clippern, die bei Clipping arbeiten, für Clavicula geklippt haben. Also sehr viel C-Laute, sehr viel K-Laute. Und das Geld kommt von Kick. Also Kick bezahlt eine externe Firma,
ich verstehe,
dass sie ihren Star, nämlich zu dem Clavicula irgendwie wurde, dass sie ihn einfach artifiziell bekannt machen. So.
Also ich würde sagen, wenn 1.700 Leute für mich arbeiten würden, wäre ich auch ein bisschen bekannter im Internet.
Richtig.
Vielleicht.
Ich finde, aber das verdienst du auch. Ich wünsche dir 1.700 Leute, die für dich Content machen.
Vielleicht wären es nicht 1.700, aber ich möchte an dieser Stelle ganz kurz anmerken, dass ich am 13.05., also in 9 Tagen, nee, in 8 Tagen, wenn das die Folge rauskommt, bin ich in Frankfurt.
Oha.
Im Jungen Literaturhaus. Kommen alle vorbei.
Sehr gut. Das Das kann ich so unterstützen. Also, dann gibt es hier noch eine Passage in dem Bloomberg-Artikel, wo es halt um das geht, was ich schon erzählt habe, nämlich Stake und Kick sind technically zwei separate Firmen, aber
ja,
nicht wirklich.
Überschneidungspunkt.
So, nicht wirklich. Und genau, nicht Aruba, sondern Curaçao. Also Stake ist quasi headquartered in Australia, aber incorporated in Curaçao.
Auch gut.
Aus wahrscheinlich Gründen. Sehr, sehr guten Gründen für Stake. Die werden in der USA wegen sehr vielen Sachen verklagt, weil sie eben quasi gegen diese schon sehr losen Gambling-Regulierungen verstoßen. Und dann wird hier noch beschrieben, Clavicula often plays Stake's casino games while he is live on Kick. Viewers who sign up for Stake using his code CLAV are offered rewards. Some influencers have received tens of millions of dollars per year advertising themselves playing Stake's digital slot machines on Kick. So, und dann hier können wir zum Beispiel sehen, in June 2023, Kick announced that XQC, das ist einer der populärsten Streamer der Welt, that XQC signed a two-year 70 million non-exclusive deal to the platform with incentives that could increase the deal's value to 100 million.
Alter.
Also das sind die Summen, um die es hier geht. Naja, das ist
Millionenbeträge. Das ist kein Kindergarten mehr.
Das ist kein Kindergarten, das ist wirklich, also da mir würde schon,
richtig Geld
mir machen. Würde schon ein Zehntel davon reichen.
Wirklich? Du bist ja bescheiden.
So, und es geht hier jetzt so, also auch noch weiter, also wird hier beschrieben, was Clavicula in seinen Quatsch in seinen Streams macht, wenn er halt wirklich mal nicht vor quasi den digitalen Krypto-Slots hängt. Hier, Clavicula's behavior has also inspired news articles describing a recent overdose, his arrest on a battery charge, shooting a dead alligator and more. Also er macht Quatsch, er hat zum Beispiel eine Person überfahren mit seinem Auto.
Ja, das
er
ist
hat,
ja nicht nur Quatsch.
Genau.
Also der wird ja, also
das
ist
einfach Horrorquatsch.
Ja.
Er hat einen Alligator in Florida in einem Sumpf erschossen, was in Florida halt eine Felony ist. Er hat eine Overdose gehabt und alles wird halt irgendwie gestreamt und alles wird auch geklippt. Und steht dann auch immer, ist immer das Kick-Logo so in der Ecke. Und da weiß man dann auch nicht, ist es irgendwie gerade so ein sehr realistischer GTA-Clip? Oder ist es echt? Ist es, also es ist so over the top und so grausam alles, dass man gar nicht mehr weiß, was man überhaupt sieht. Und was ich dann aber am interessantesten fand, oder nicht am interessantesten, aber vielleicht aus meiner Perspektive, weil ich bin ja, also kleiner Reveal, HSR Papa ist unter anderem Simon David Ressler. Man hätte es kaum geglaubt. Weil ich ja auch jetzt mit Olo Nymon zusammen streame und dann stand hier, wie viele Average Viewer Clavicula so hat. Und ich will dazu vielleicht sagen, also wir hatten jetzt im letzten Monat oder aktuell hat heißer Papa 973 Average Viewer.
Also ungefähr 1000.
Ungefähr 1000. So.
Also wenn ihr streamt, gucken ungefähr 1000 Leute gleichzeitig immer zu.
Ich lese weiter aus dem Bloomberg-Artikel. Average viewership on Kick has grown 238% over the last two years. But forcing someone into the spotlight doesn't guarantee fandom. Although clips of his content have flooded the zone, just about 6,200 people watch Clavicula's Kick live streams on average. Also, er ist gerade mal sechsmal so bekannt wie heißer Papa, wenn es auf die Average
Viewer. Und das international.
Und das international. Und das nicht mit irgendwie nischigem marxistischem Reaction-Content, wie Ole und ich ihn machen, sondern mit irgendwie Promi geht in Clubs und erschießt Alligatoren. So, und
also
wir müssen Alligatoren erschießen.
Ihr habt Ideen, okay. Wie ihr eure Viewership für sechs machen könnt.
Und dann habe ich mir so gedacht, okay, traurig, dass, oder nicht, was heißt traurig, ist mir eigentlich egal, aber dass Social Media diesen Weg momentan geht, dass halt einfach es noch viel artifizieller wird und quasi der Fakt, dass jemand omnipräsent ist, auch gar keine, also wirklich gar keine Real-World so Bezüge mehr hat. Also jemand kann einfach durch einen im Prinzip algorithmischen Hack, nämlich dass jemand ein Casino gründet, dann eine Streaming-Website und dann mit diesem ganzen Investorengeld einfach eine Firma bezahlt von einem anderen Typen namens Clipping, der jemanden artifiziell, also oder wo dann Leute unterbezahlt werden, die ewig lange Streams sichten und dann jemand auf alle For You-Pages dieser Welt gespült wird. Also dass es halt einfach so einfach geht, jemanden zu einem Weltstar zu machen. Das ist, würde ich sagen, schon irgendwo ein neues Level von Artificialität. Und dann ist mir aber was eingefallen. Und zwar, kennst du Marley?
Das Land?
Nee, Marley mit R. Marley.
Nee.
Marley ist einer der populärsten deutschen Streamer. Also der hat so am meisten so Juice gerade. Also der ist so gerade im Hype irgendwie. Mhm. Oder der der Hype stirbt auch langsam wieder, aber der war so die letzten Wochen und Monate sehr, sehr im Hype. Und der macht deutsche Streams, der hat on average 8000 Viewer, okay, ungefähr. Also ist de facto erfolgreicher im Streaming als Clavicula.
Das ist so crazy.
Und dann ist mir eingefallen.
Hat der auch einen 100-Millionen-Vertrag?
Nee, tatsächlich nicht. Der streamt auf Twitch. Und dann ist mir aber eingefallen, ich habe mal ein Video von ihm gesehen, was er auf seinem YouTube-Zweitkanal hochgeladen hat, wo es um das Mali-Clip-Belohnungssystem geht.
Oh.
Und jetzt ist es interessant, weil Mali hat gecheckt, was Phase ist.
Ja, ja.
Nur er hat nicht das Kapital,
um 1600 Leute,
1600
zu,
Leute
als
zu beschäftigen, weil quasi, also Clavicula beschäftigt diese Leute ja auch nicht.
Nein, aber der hat eine Firma im Nacken, die ihn dann ja...
So, genau.
Ja, alles gesagt.
So, Mali hat nämlich ein Video gemacht, wo er erklärt, Leute, macht Clips von mir, also ich paraphrasiere, Leute, macht Clips von mir, wenn die 300.000 Clips, Views bekommen auf Shorts, auf Reels oder auf TikTok, dann könnt ihr euch was aus meinem Merchandise-Store.
Ja, aber das
aussuchen.
War doch bei Hoss und Topf genauso. Hoss und Topf wurde doch auch bekannt, weil die die ganze Zeit diese Wettbewerbe gemacht haben.
Ja, aber das ist kein Wettbewerb. Das ist ein dauerhaft laufendes Programm von im Prinzip einer Bezahlung. Also er bezahlt im Prinzip die Leute mit Merchandise aus seinem Fanshop.
Ja,
er
aber
sagt,
das Prinzip ist ja relativ ähnlich. Also das ist ja ein bisschen dieses Pyramidenschema.
Es ist
so,
im Prinzip,
bitte verteilt weiter und wer die meisten Clips kriegt oder wer eine bestimmte Grenze überschreitet,
ja,
oder wer ein Jahresziel erreicht, kriegt,
ja,
halt XY.
Und er sagt halt hier, also 300.000 Views,
mhm,
und ihr könnt euch was aussuchen aus meinem Fanshop und es gibt zum
eine
Beispiel...
Kaffeetasse?
Näher so T-Shirts und so. Und
ach so,
es gibt halt ein so T-Shirt, was quasi, was man gar nicht kaufen kann, sondern was man nur so bekommen kann. So, und das ist, also, das heißt, Fanshop, es ist halt so seine Modemarke,
ja,
die er betreibt. Ne? Und wenn man 1 Million Views mit seinem Clip macht, dann bekommt man wie so einen YouTube-Play-Button,
mhm,
so einen silbernen, wo halt aber das Logo vom Arbeitsamt drauf ist. Das ist schon irgendwie lustig. Und das wird dann auch so graviert, irgendwie mit dem Namen und so, was man halt
auf
will.
So einer Metaebene ist aber auch so ein Diss.
Das ist eigentlich schon irgendwie krass.
Ja, aber gut.
Und, also, ich find's lustig. Und er erklärt dann auch, wie man es macht, nämlich man geht in sein Discord und dann muss man ein Ticket quasi öffnen. Ich meine, du bist ITler, du weißt,
ja,
was, wie das geht. Und dann wird das quasi von seinem Team quasi geprüft und approved und so weiter und so fort. Also, das ist ein, ich will sagen, es ist ein sehr elaboriertes System dafür, Incentives zu schaffen, Clips von Mali aus seinen auch ewig langen Streams zu machen.
Mhm.
Und ich finde das fast ein bisschen cute, wie er halt, also offensichtlich, also ich weiß nicht, ob er Clavicula und diese ganzen Clipping-Sachen kopieren will, weil das ist ja auch relativ neu, dass es halt so in der Form quasi in der Öffentlichkeit,
mhm,
kommt. Ich meine, das Video, wo Mali das erklärt, ist 3 Monate alt. Aber er versucht ja offensichtlich das Prinzip, was hinter dem Ruhm von Clavicula und also nicht nur Clavicula, sondern auch natürlich anderen Leuten, das ist, ich meine, auch andere Streamer sind durch Clips berühmt geworden. So, ich finde, Clavicula ist nur das prominenteste und halt aktuellste Beispiel, so, wo jemand dieses System eigentlich übernimmt oder versucht zu kopieren, aber ohne das riesige Kapital im Rücken, sondern halt sagt, ihr bekommt auch exklusiven Fan-Merchandise und so, wenn ihr das macht. Und es funktioniert auch, weil ich sehe auch relativ viele Mali-Clips auf meiner TikTok For You-Page. Und ich fand das halt so interessant, weil es mich ja eigentlich von Februar, also von vor 4 Monaten oder so, bestätigt, oder vor 3 Monaten, wo ich gesagt habe, das ist die Zukunft, weil es ist richtig fucking aufwendig, TikToks zu erstellen. Gerade unsere TikToks, aber auch, wenn man halt, sag ich mal, mehr so Low-Effort-TikToks macht, das ist eine Menge Arbeit, das braucht Zeit. So, aber wenn du einfach streamst den ganzen Tag, das kann nebenbei laufen, jemand hat die Kamera, Clavicula läuft durch Miami und macht irgendwelchen Quatsch und dann gibt es halt Leute, die das extern einfach verwursten und dann kann man das wie Mali angehen und quasi selber ein elaboriertes System für diese Clip-Erstellung machen oder man hat das Glück wie Clavicula und ist in einer Position, in die man, für die man überhaupt nichts kann, für die man eigentlich reingeworfen wird, wo du im Zentrum stehst von einem Firmenkonstrukt, was du nicht überblickst, nicht kontrollierst, wo du eigentlich der, also ein Bauer bist, in einem Schachspiel jetzt quasi, du,
ja,
bist der Bauer, du kontrollierst es überhaupt nicht, wo du eigentlich eine Schachfigur bist von einem Online-Casino in Curaçao und einer Streaming-Plattform in Melbourne, die komischerweise im gleichen Gebäude wie eben jenes Krypto-Casino sitzt und einer externen Clipping-Firma und du wirst halt auf einmal so ein Weltstar. Und ich will vielleicht enden mit dem Punkt, den ich vorhin angedeutet habe, warum ich das auch irgendwie tragisch finde, weil ich glaube, und das habe ich in der ersten Clavicula-Folge von Ende Dezember angesprochen, ich glaube, dass Clavicula im Prinzip so ein bisschen in den Weltgeist, oder der Weltgeist ist in Clavicula getaucht. Und ich glaube, dass Clavicula momentan nicht nur populär ist, weil er im Zentrum von diesem absurden Firmenkonstrukt steht, sondern weil er eine Hoffnungslosigkeit channelt und er Ausdruck von einer Hoffnungslosigkeit bei jungen Leuten ist, die er auch relativ klar artikulieren kann. Also ich habe im Dezember über dieses Interview von ihm und Michael Knowles, also so einem rechten Manosphere-Typen, geredet, wo Clavicula sehr klar artikuliert, die Aufstiegschancen für die jungen Leute im Kapitalismus sind non-existent. Wenn du arm geboren wirst, es gibt für dich de facto keine Chance, quasi dein Money-Status zu maxen, also sozialen Aufstieg hinzulegen. Und für ihn ist die logische Schlussfolgerung, gut, dann musst du halt Lux maxen, weil das ist der einzige Weg, deinen Status zu erhöhen. Und das ist so ein trauriges, aber ja auf einer wahren Kernbeobachtung basierende Schlussfolgerung über die Gesellschaft, nämlich dass eigentlich es ist ökonomisch alles verloren.
Ja.
Ökonomisch ist Feierabend.
Ich hab gerade einen TikTok gesehen, als ich hierher gefahren bin, von einer schwarzen Creatorin, die dann ein bisschen den kontroversen Take aufgemacht hat, dass Clavicula recht hat.
Mhm.
Also dass das, was er beschreibt, einfach Ausdruck einer Realität für junge Menschen oder für junge Männer ist.
Ja.
Und dann war ein Top-Kommentar unten drunter so, dass seine Diagnose korrekt ist, aber die Arznei, die er verschreibt, ist es nicht. Also his diagnosis is correct, but not his prescription. Und ich würde zwar immer noch sagen, seine Diagnose ist auch nicht korrekt. Also es ist ja keine Diagnose, die er anstellt. Also Diagnose ist ja, eine Diagnose versucht ja aus verschiedenen Symptomen eine Krankheit oder seine Ursache abzuleiten, was er ja nicht macht. Er bleibt ja wirklich nur auf eine Beschreibung von Symptomen.
Ja.
Also deswegen würde ich dann nochmal sagen, und die findet ja erstmal statt. Also diese Hoffnungslosigkeit, die real existiert, der gibt er einen Ausdruck.
Und
er führt sich auf die falschen Ursachen zurück und er
hat auch die falschen
Wege, diese vermeintlichen Ursachen zu beheben. Also ist alles falsch daran, der Rest. Aber er schafft es trotzdem. Also dieser emotionale Catch sozusagen, auch diese Sprache, die mit einhergeht, die Looks, der Vibe, der
und
stimmt.
Es ist so, also, und man darf da auch nicht vergessen, der Typ ist einfach 20.
Was crazy.
Es ist verrückt. Also der Typ ist literally einfach 20. So, und der hat einfach keine Ahnung. Also er hat keine Ahnung von gar
nichts. Also ich habe auch das All Gas No Breaks Interview gesehen von ihm. Ich glaube auch eine Stunde ungefähr. Ja. Da ist nicht viel los.
Da ist nicht viel los.
Im Oberstübchen.
Ja, komplett. Und trotzdem glaube ich, dass er der im Prinzip, also was ich meine, wenn ich sage, so der Weltgeist fährt in ihn rein, der ist gerade Ausdruck von einer größeren, Stefan Schulz würde sagen, Großwetterlage. So politisch, ökonomisch, kulturell, die in ihm Ausdruck findet, ohne dass er das checkt. Also ohne dass er checkt, was er gerade alles repräsentiert. Und nämlich er ist die Überspitzung von allem, was gerade schiefläuft. Er ist auf eine Weise wie Donald Trump. Also Donald Trump ist auch die Überspitzung oder die konsequenteste Weiterentwicklung von allem, was bisher in Amerika so los war. Er ist das Embodiment von allem, was schrecklich und wahr über Amerika ist und über den Kapitalismus und über Nationalismus und so weiter. Und deshalb hat Donald Trump auch immer so wahre Momente. Mhm. Also deshalb gibt es auch manchmal immer so Momente, wo er so die ungefilterte Wahrheit spricht. Er, der eigentlich dauernd lügt.
Und dann auch leider lustig ist.
Und auch leider lustig ist, aber er, der auch nicht versteht, quasi diese ganzen, sag ich mal, so Schleier von diplomatischen Gepflogenheiten, die jemand wie Hillary Clinton, die genauso, also oder was heißt genauso, aber ähnlich grausame Ideen hat, wie die Welt zu funktionieren hat, die auch überhaupt nichts gegen, keine Ahnung, irgendwie die schlimmsten kriegerischen Interventionen in der ganzen Welt hätte und die Verarmung von...
Wenn sie es hätte, könnte sie es so nicht ausdrücken, weil sie immer eben...
So, aber sie wüsste eben, oder auch die Verarmung von Großteil der arbeitenden Bevölkerung in den USA, sie wüsste aber, wie sie das quasi schleiern könnte in entsprechenden Gepflogenheiten. Und Trump, der weiß das nicht und ihm ist es egal. Und dadurch kommen ihm, dem Typen, der halt dauernd lügt, kommen dann manchmal so quasi Wahrheiten über die Lippen, die andere gar nicht aussprechen können.
Ja.
Und Clavicula ist, glaube ich, würde ich ähnlich beschreiben, dass er, ohne dass er es versteht und ohne dass es ihn interessiert, weil er einfach eine uninteressierte Persönlichkeit ist und eine Persönlichkeit, die offensichtlich auch nicht so ganz helle ist, aber der eine tiefere Wahrheit über die Hoffnungslosigkeit von jungen Leuten, gerade auch von jungen Männern, repräsentiert und das in Grundzügen irgendwie ausspricht und dann aber natürlich eine komplett falsche Diagnose und falsche quasi Arzneimittel gegen diese Diagnose verordnet.
Und ich finde es aber an dieser Stelle auch nochmal total wichtig, dass du diesen ganzen Schwenk auch über diese drei Podcast-Folgen gemacht hast, weil die bloße Feststellung, dass hier ein gewisser, naja, weltgeistiger Moment getroffen wurde, unbewusst, den er verkörpert, dann ist da ja eine Tragik drin und so, die man auch in der ersten Folge hätte so bestimmen können. Aber was nochmal besonders wichtig ist, zu sehen, welche Infrastrukturen dahinter stehen an eben einer Aufmerksamkeitsökonomie auf Social Media, wie die funktioniert, also dass bestimmte Formen, beispielsweise des Streamings, wichtig sind, dass du die Infrastrukturen beschreibst, die sich an diese Ideologie ransatteln, also wie zum Beispiel von Krypto-Gambling oder so, um dann noch weiter Geld mitzumachen. Also es braucht diese materielle Grundlage, damit eine Ideologie auch weiter nach vorne getrieben werden kann und wirklich auf jedem Bildschirm zu sehen ist. Deswegen ist es jetzt hier nicht nur einfach eine kulturphilosophische Betrachtung der allgemeinen Verlorenheit, sondern es bindet sich immer wieder rück an ganze Industrien, die von diesem Niedergang und von dieser Hoffnungslosigkeit halt profitieren.
Ja, ja. Und ich finde, Clavicula ist in dem Sinne dann auch eine tragische Figur, weil er halt auch gar nicht versteht, in was für größere Netzwerke er so eingebunden ist. Also ich meine, ich hatte auch schon gesagt in der Folge über Gambling, über allgemein Online-Gambling, dass zum Beispiel Peter Thiel mit viel Geld in Polymarket investiert ist, also eine andere kryptobasierte Wettplattform. Und es braucht jetzt nicht so viel Fantasie zu sagen, gut, dann sind wahrscheinlich auch ähnlich kapitalträchtige Investoren auch wahrscheinlich in Stake drin und auch in Kick, weil irgendwoher muss dieses Geld ja kommen. Und das Clavicula in dem Sinne natürlich dann auch quasi benutzt wird für eine politische Ideologie, für die er sich nicht interessiert, die ihm egal sein kann, weil er halt nicht am quasi betroffenen Ende von diesen repressiven, in den meisten Fällen rechtsradikalen, reaktionären Ideologien, wie zum Beispiel der von Peter Thiel ist. Aber gleichzeitig trifft er eben diesen Moment, diesen weltgeistigen Moment, oder der Weltgeist trifft quasi sich selber durch ihn hindurch. Und das finde ich irgendwie ein passendes Ende für diese Saga, die mich persönlich sehr fasziniert hat. Und ich will nicht sagen, dass ich gelobe, dass ich nicht mehr über Clavicula reden werde, weil vielleicht passiert da noch was und es wird eine Tetralogie oder noch mehr.
Quattro.
Quattro ist ja dann quasi Quattro. Latein und Tetra ist Griechisch.
Oh Gott, ich werde so den Linguisten nie mehr korrigieren.
Naja. Der Sprachmanipulator. Und ich finde es aber wichtig, dass wir jetzt quasi fürs Erste diese Trilogie oder Triologie quasi abgehakt haben. Und ich finde es schön, dass wir hier so viel Zeit hatten, hier so über so die wichtigen Themen zu reden. Ach, ist das toll, ich freue mich.
Und jetzt müssen wir nicht den Weltgeist in uns fahren lassen, sondern hoffentlich irgendwas zu Abend essen.
Wir gehen raus in Köln und suchen uns was Schönes zu essen. Und ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören.
Bis dann, Simonchen.
Kussi.